Zwei Spieltage sind bereits gespielt und wir wollen mal schauen, wie sich einige Teams bisher präsentieren. Das mache ich jetzt mit Petra Neher und Michael Fischer vom Fürther Flachpass und den Nürnberger Nachrichten. Und jetzt geht's los.
Sie hören den Rasenfunk.
Langer fliegt vorbei und der Ball ist im Tor. Und Augsburg ist oben.
Rossi ist zu, kurze Abwehr, lang genug für Willi Landgraf.
Wagner, Martin Wagner.
Alexander Schur, das ist ein Märchen.
Alles zur zweiten Bundesliga.
Ja, willkommen zurück zur Ligatour, zur zweiten Bundesliga der Männer, auch mit dem alten, neuen Intro. Mein Name ist Eva Lotter-Bohle. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser Ausgabe der Ligatour nach dem zweiten Spieltag. Und ich freue mich auch sehr, dass ich das hier natürlich heute nicht alleine machen muss, sondern dass ich zwei fantastische GästInnen dabei habe. Und zum einen darf ich heute ein neues Mitglied in der Ligatour, aber natürlich ein bekanntes Gesicht im Rasenfunk-Kosmos begrüßen. Hallo Petra.
Servus, grüß dich. Herzlichen Dank für die Einladung zu meiner Einführungsveranstaltung. Und ich bin sehr gerne eure Azubine.
Und dann freue ich mich, jemanden begrüßen zu dürfen, wo wir kurz noch zittern mussten, ob er denn diese Saison uns noch erhalten bleibt. Vielen Dank an Noel Furtkoy an der Stelle nochmal, dass wir auch heute hier wieder Michi Fischer in der Runde begrüßen dürfen.
Hallo ihr zwei, ich habe mich auch sehr gefreut und danke auch an Branimir Gota, denn der hat das entscheidende 2-0 gemacht, bevor er sich zum FC St. Pauli verabschiedet hat.
Ja, vielen Dank an die beiden, Grüße gehen raus, auf Ewigkeit dankbar oder so. Aber wir haben ja auch gelernt, es will sowieso jeder Teil dieser Ligatour bleiben oder irgendwie der Liga, also wir freuen uns sehr. Zum Ablauf vielleicht einmal dieser Sendung, es ist ja immer so ein bisschen schwierig, nach zwei Spieltagen groß irgendwelche Analysen zu machen, ehrlich gesagt, oder schon zu sagen, ja, unsere Prognosen sind schon wieder komplett ins Klo gegriffen. Vielleicht kann man das bei mir bei der einen Prognose trotzdem schon sagen, aber ich weigere mich noch. Wir wollen eben wieder so ein bisschen auf vier Partien insgesamt gucken, dass wir trotzdem einige Vereine abarbeiten, denn es sind schon 55 Tore nach diesen ersten beiden Spieltagen gefallen, finde ich relativ viel. Ja, ich habe das heute Morgen mit Fingern zusammengerechnet. Wir haben uns, wie gesagt, auf vier Spiele geeinigt, aber bevor wir auf diese vier Spiele kommen, gucken wir mal auf die Vereine, die wir heute vielleicht nicht so genau besprechen wollen. Und ich dachte, ich frage euch einfach mal, außerhalb dieser vier Partien, gibt es da irgendwas, was euch ins Auge gefallen ist? Petra, ich fange mal mit dir an.
Das ist natürlich perfekt. Ich war 3 Jahre weg. Mir ist unwahrscheinlich viel aufgefallen. Es sind sehr viele Tore gefallen. Fand ich einigermaßen überraschend, dass es ausgerechnet in dem Spiel nicht passiert ist, von wo die teuersten Stürmer rumlaufen. Das ist mir auch aufgefallen, 2 Spieltage hintereinander. Ansonsten versuche ich mich im Moment noch etwas zu akklimatisieren und da geht's wahrscheinlich meinen Heidenheimer Spielern so ähnlich wie mir. Und wir versuchen es jetzt irgendwie uns da durchzuwurscheln. Ansonsten hänge ich mich jetzt einfach mal an euch dran und höre mir das mal an, ob sich irgendwas verändert hat zu den letzten 3 Jahren. Und dann würde ich vielleicht Vergleiche ziehen können und reingrätschen.
Michi, wie ist bei dir?
Mir ist aufgefallen, dass anscheinend nicht alle Menschen Absprachen treffen können, nämlich bei den Trikots, bei deiner Arminia Eva gegen Energie Cottbus. Es war wirklich extrem schwer, das auf einem Fernseher anzuschauen, der nicht allzu groß ist. Vielleicht war es im Stadion besser.
Nein.
Aber also schwarz gegen dunkelblau mit gleichen Hosen und dann nur auf die Stutzen zu schauen, auf einem auch auf meinem Fernseher zumindest relativ dunklen Rasen. Also ich weiß nicht, wer sowas verantwortet. Nach meinem Wissen war es eigentlich so, dass man das vorher abspricht, zumindest mal. Fürth hat auch auf St. Pauli mit den Heimtrikots, den Auswärtstrikots gespielt. Energie Cottbus dürfte ja auch irgendwie rote Trikots haben, wenn sie ihre Vereinsfarben sind. Also wäre alles möglich gewesen, war sehr anstrengend anzuschauen, dann das Spiel. Ja, das wäre mein erster Blick auf die Liga. Ansonsten bin ich noch am Schauen, welche 7 Vereine hinter der Spielvereinigung landen werden, denn die Spielvereinigung will ja einen einstelligen Tabellenplatz erreichen. Und ich sehe noch gar nicht so ganz so viele. Aber ich bin noch in der Findungsphase, wie dieser ganze Verein auch.
Ja, das mit den Hosen, also ich war gestern im Stadion und ich fand's auch direkt, die kamen auf den Platz und als die Choreo dann bei uns auch runter war und ich guckte drauf, ich so, okay. Und es, also gerade so Anpfiff, 2. Halbzeit, musste ich ganz kurz überlegen, weil das Spiel ja zum Teil auch ein bisschen hektisch war. Und du musst es echt gucken. Also zum Teil haben die Rücken mehr geholfen, weil du da die unterschiedlichen Schriftarten erkennen konntest. Aber ich fand's auch, also mein letzter Stand war auch irgendwie, dass du zwar irgendwie ähnliche Trikotfarben haben darfst, aber halt die Hosen eigentlich dann auch unterschiedlich sein sollten. Und ich fand's auch, also mich hat's eben so überrascht, ob dann der Heimverein ausweichen sollte, weiß ich jetzt auch nicht, weil dann hätten sie ja wahrscheinlich, boah, ich weiß gar nicht, weil ich glaube, da die Auswärtstrikots sind ja rot. Mit schwarz, also schwarz-rot, das heißt, das hätte ja auch nicht funktioniert. Und dann hätte es noch die hellen Ausweichtrikots gegeben, die aber, glaube ich, auch eine schwarze Hose haben oder so. Oder vielleicht sogar hell. Aber also all in all verstehe ich das auch nicht und fand es auch wirklich auch als Zuschauerin im Stadion extrem anstrengend. Sonst haben wir ja, also wir haben viel in der Saisonvorschau über Dynamo Dresden gesprochen, die ja mit dieser Auftaktniederlage reingestartet sind gegen Nürnberg. Jetzt der 1-0-Sieg gegen Darmstadt. Gleichzeitig haben wir mit Darmstadt, glaube ich, den Verein, wo so ein bisschen die Prognosen eintreffen, dass die sich echt erstmal finden müssen. Ne? Also dieses 2-2 gegen Kiel, ja, kann man, glaube ich, über beide Seiten sprechen. Kiel jetzt eben auch mit 2-2-2s hintereinander, auch der unterschiedlichen Art und Weise. St. Pauli braucht auch, ne, eben dieses 1-1 gegen Fürth, dann das 2-2 gegen Kiel. Kaiserslautern mit 2-0-0s. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal hatten. Samstagabendspiele, die beide 0-0 ausgingen. Okay. Also, und da fand ich, das 0-0 gegen Wolfsburg um einiges energiegeladener noch als dieses 0-0 gegen Karlsruhe, obwohl Derby. Ja, also wir haben irgendwie, ne, viele Vereine, die, und da kommen wir gleich auch auf den ersten Verein, der sehr unterschiedliche erste Spieltage hatten. Also man sieht wirklich noch, es muss sich alles noch einpendeln. Und natürlich hier auch nochmal der Hinweis, das Transferfenster ist weiterhin nicht geschlossen. Also auch jetzt irgendwelche Prognosen, die wir weiterhin stellen oder irgendwelche Mini-Fazits, die wir erstmal ziehen, die stehen natürlich immer noch unter dem Stern, dass ja noch was passieren kann. Aber ich würde sagen, wir kommen dann auf unsere erste Partie. Und das ist eben eine Partie, wo ich meine, da hatte vor allem ein Verein sehr unterschiedliche zwei Spieltage. Es geht um das Spiel Braunschweig gegen Bochum. Das gewinnt der VfL mit 1-0, obwohl Braunschweig ja 6-1 am ersten Spieltag gegen Magdeburg gewinnen konnte, muss man sich jetzt eben mit 0-1 zu Hause geschlagen geben. Philipp Hofmann, der erzielt nach der Vorarbeit von Miyoshi das entscheidende 1-0 schon in der 18. Minute. Lass uns mal erstmal auf Braunschweig gucken. Petra, vielleicht fange ich da auch bei dir an, auch wenn du natürlich neu in der Liga bist, aber du hast ja sicherlich trotzdem mal so ab und zu ein bisschen mitbekommen. Braunschweig immer so am Rande des Abstiegs, dann mit diesem 6-1 gegen Magdeburg am ersten Spieltag. Ist denn jetzt nach diesem zweiten Spieltag, von dem, was du gesehen hast, da alles Hochgejubelte schon wieder weg oder hast du immer noch die Ansätze auch aus dem ersten Spiel da gesehen?
War bei Braunschweig was hochgejubelt? Also außer, dass du sie so weit hoch getippt hast? Also ich
meine, ich fand schon.
Ja? Ja, okay.
Nee, ich habe nur den, weil ich will nicht, ich Peter gar nicht lange unterbrechen, aber ich habe den Podcast Studio Blau-Gelb gehört von den Kollegen von der Braunschweiger Zeitung, wenn wir auch Podcast-Werbung machen und die waren glückselig. Kann man vielleicht auch einfach verstehen nach den letzten Jahren bei Eintracht Braunschweig, aber die haben sich schon sehr gefreut und dass Eintracht Braunschweig Tabellenführer ist, aber vielleicht war es auch etwas übertrieben von ihnen selbst. Aber ja, ein paar Menschen haben es schon hochgejubelt.
Also ich denke, das ist so eine reaktive Truppe, oder? Also wenn der Gegner mitspielt, dann läuft das bei denen ganz gut. Und wenn der Gegner aber wirklich, ich finde Bochum zum Beispiel hat das echt gut gemacht defensiv. Wenn die sich da tun die sich sehr schwer. Und ich denke, die werden unter Umständen gegen Heidenheim auch entsprechend was drauf haben. Also das ist mir ein bisschen aufgefallen. Ich hatte auch das Gefühl, dass die teilweise ein bisschen ratlos wirklich waren. Also je stärker Bochum defensiv wurde, die Kreativität, da war für mich keine Kreativität. Niemand, der jetzt gesagt hat, okay, jetzt probieren wir mal irgendwas anderes. Oder das hat mir eigentlich da völlig gefehlt. Und mir ist noch nicht ganz klar, wohin sie möchten. Also was da so der Plan, der Spielstil, mein Lieblingswort, mein Schwäbisches, welcher Spielstil soll sich denn da zeigen in der, das waren zwei so konträre Geschichten und ich fand das auch so im Vergleich jetzt zu dieser Magdeburger Geschichte, die ja wirklich wahnsinnig eins auf die Mütze gekriegt haben und im zweiten Spiel weiß ich gar nicht mehr, wie das passieren konnte. Also wie konnten die sechs Tore kriegen, ist mir ein absolutes Rätsel. Und ich weiß sicherlich noch viel Da lachst du. Ja, und ich weiß einfach zu wenig über Braunschweig, aber mir ist jetzt in den 2 Spieltagen tatsächlich bei einigen aufgefallen, dass wenn du eine Mannschaft hast, die mitspielt, die aufmacht, die was tun möchte, dass es tatsächlich in der Liga Mannschaften zu geben scheint, die damit sehr viel anfangen können und die dich dann gnadenlos überrennen. Also das, die Tendenz sehe ich tatsächlich. Und sobald sich einer defensiv nicht allzu dämlich anstellt, tun die sich wahnsinnig schwer. Und ich weiß jetzt nicht, ist das typisch? War das auch in der letzten Saison so?
Also ich habe nur gelacht, weil du dich gewundert hast, dass Magdeburg viele Tore kassiert. Ich erinnere mich an letzte Saison, es gab ein 4:5 gegen die Spielvereinigung aus Fürth und ein 4:5 in Fürth für den 1. FC Magdeburg, also 9 Tore allein gegen Fürth kassiert in diesen beiden Spielen.
Gut.
Ja, also sie sind, glaube ich, anfällig dafür, ab und zu mal viele Tore zu kassieren, Freak-Ergebnisse zu produzieren und war ja auch an dem ersten Spieltag war ja auch, also mit einer schon sehr mutig, mit einer so hohen Kette, ja, ne? Mit einer nicht allzu schnellen Innenverteidigung so hoch zu stehen.
Genau.
Und man könnte auch sagen, es ist riskant bis überheblich. kann sich jeder und jede raussuchen, was er möchte. Aber sie haben es jetzt auch wieder viel besser gemacht. Aber Magdeburg hat ja gefühlt alle paar Wochen so Freak-Spiele drin. Deswegen schaue ich die Spiele von Magdeburg auch sehr gerne. Also, weil das ist kein biederer Bürokratenfußball, wo irgendwie was verwaltet wird, sondern es passiert eigentlich immer irgendwas bei Magdeburg. Eintracht Braunschweig hat das halt gnadenlos ausgenutzt. Man hat aber auch gesehen, da waren ja Tore dabei. Also, ich glaube, es waren über 3 Expected Goals und 6 Tore gemacht. Also, muss man dann immer 6 Tore machen und jetzt haben wir bei Eintracht Braunschweig eben dann auch gesehen, dass sie sich nicht gegen jeden Gegner so leicht tun, dass sie sich auch noch finden müssen. Ich finde aber trotzdem, dass Eintracht Braunschweig eine spannende Transformation gerade durchmacht. Also ich habe auch viele Podcasts der Kollegen gehört, auch empfehlenswert immer noch Studio Blau-Gelb, also kann man gut mal anhören. Viele spannende junge Spieler geholt, den Kader auch verjüngt. Ich finde auch mit Lars Konetka einen Trainer, der trotzdem also für eigentlich eine klare Idee steht, der auch mehr Fußball spielen will, als man das früher in Braunschweig getan hat. Und auch viele spannende Talente in dieser Mannschaft. Also da waren einige Spieler dabei, die hätte ich vielleicht in Fürth auch gern gesehen. Und sie haben es eben dann schon geschafft, die Mannschaft zu verjüngen und mit spannenden Talenten zu versehen. Also jetzt auch die Offensive bestand aus 3 Spielern, also mit Max Marie, dann glaube ich waren es 4, die alle unter 23 waren. Das war bei Braunschweig schon mal anders in den letzten Jahren, was da teilweise für ältere Spieler dabei waren. Und da ist es vielleicht auch normal, dass man sich irgendwann mal weht oder schwer tut in so einer Transformation. Deswegen war dieser erste Sieg wahrscheinlich wichtig, dass man erstmal so ein Erfolgserlebnis hatte. Aber man sieht halt auch, dass es wahrscheinlich auch noch Zeit brauchen wird, wobei man das über viele andere Vereine, unter anderem auch über den ich ja betreue, sagen kann, dass so eine Transformation, so ein Neuanfang schon auch ein bisschen Zeit braucht. Aber ich finde, Braunschweig ist da auf einem richtigen Weg nach diesen Jahren des immer wieder irgendwie nur ums Überleben, Kämpfens, einfach mal einen Neuanfang zu wagen mit vielen Talenten. Und es kann ja eigentlich nur besser werden, denn wenn man dann nächste Saison 5. oder diese Saison 15., 14. wird, ist ja schon mal ein Schritt nach vorne, als irgendwie jahrelang nur am letzten Spieltag um ein Tor zu zittern und nicht in die Relegation zu müssen. Also ich finde, sie sind auf einem guten Weg.
Die einen sagen so, die anderen sagen so. Gell, Eva?
Ja, also klar, ne? Also ich weiß auch immer noch, ihr könnt mich immer noch haten für diesen Call. Ich habe ja genug beschrieben, warum ich einfach keine Lust hatte, immer auf die gleichen 3 Leute zu gehen. Und wir sehen ja jetzt schon, also zumindest einer meiner Calls, also dass der Braunschweig-Call bis jetzt besser lebt als der Hannover-Call, das hätte niemand von euch gedacht. Und das möchte ich auch nochmal betonen. Nein, aber ich finde eben auch schon, das, was Michi sagt, das ist halt ein anderes Braunschweig. Es ist ein Braunschweig, was einen mutigeren Ansatz hat, ohne halt komplett planlos zu sein. Und man muss ja trotzdem sagen, ja, man verliert dieses Spiel 0-1, aber die ersten 15 Minuten bis zu dem Tor, genau, die waren ja eigentlich irgendwie ein Anknüpfungspunkt, nur dass du einfach eine andere Defensive hast. Wir werden gleich noch über Bochum reden, aber ich finde nämlich auch, dass es trotzdem, also ich finde, dass dieses zweite Spiel negiert nicht alles, was im ersten Spiel gut lief, zeigt aber dennoch, dass du halt einfach, was ja viele brauchen, also wie reagiere ich gegen einen ja festen, tiefstehenden letzten Block, ne, mit Bochum, die ja trotzdem, ne, auch da ihre Neuzugänge haben, auch, also Bochum stand jetzt nicht als komplett tiefer Block in der eigenen Mannschaft, aber ja trotzdem sehr stabil, weil sie das halt können, und das ist dann natürlich einfach schwierig, gerade mit jungen Spielern. Aber da will ich eben auch sagen, das braucht halt Zeit und diese Transformation wird halt nicht in 2 Spieltagen gelingen. Aber es ist, glaube ich, trotzdem gut. Und das hat Lars Konetka, glaube ich, auch vom Spiel gesagt. So, ja, klar, es ist schön, 6-1 zu gewinnen, weil das dieser jungen Truppe natürlich so erstmal zeigt, okay, wir können es schaffen. Gleichzeitig ist es natürlich sein Job als Trainer zu sagen, ja, wir rasieren hier jetzt nicht durch die Liga, ne? Also, ihr müsst auch durch die Fehler lernen. Und ich habe schon das Gefühl, dass sie da ein Fundament aufbauen. Und das ist ja einfach was, wenn man auch mal Anna die letzten Jahre zugehört hat, die hatte ja auch da das Gefühl, also diese, es war überhaupt gar keine Idee da, wo will Braunschweig hin? Petra, du hast das eben gefragt, wo wollen sie mit dem Spielstil hin, etc. Aber wo will Eintracht Braunschweig überhaupt hin?
Weg ist er.
Weg ist er.
Da ist er.
Da ist er wieder da. Aber genau, das ist, ja, also von daher bin ich da weiterhin vorsichtig positiv und trotzdem positiv überrascht immer noch von Eintracht Braunschweig. Und jetzt wartet ja ein Highlight-Spiel auch am Sonntag, Pokal gegen Union Berlin dann. Und da bin ich sehr gespannt drauf. In der Liga dann gegen Hertha und Osnabrück. Also das wären, glaube ich, auch zwei sehr spannende Spiele. Gerade Hertha, kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Es ist dann so eine Partie, zweimal so ja jüngere Mannschaften, ne, die wirklich dann ja auch schneller Fehler machen können, aber eben auch vielleicht so ein bisschen lernfähiger sind, als dann, wenn du da wirklich so eine ältere Truppe hast, die halt sagen, ja, wir haben das, ich mach das seit 10 Jahren so, ich mach das jetzt nicht anders. Also nicht, dass alle älteren Spieler so denken, aber es ist ja schon irgendwie, wenn du in so einem Konstrukt bist und es einfach so gewohnt bist, fällt es dir ja manchmal einfach schwierig, neue Ansätze auch kennenzulernen.
Aber ihr seht beide Unterschiede, ne? Das höre ich jetzt schon richtig raus. Also ihr habt beide das Gefühl, nach diesen ersten beiden Spieltagen, dass sich bei Braunschweig richtig was tut. Und dass es da in die richtige Richtung geht. Das habe ich jetzt schon so rausgehört.
Ja. Ja. Ja,
auf jeden Bochum?
Fall. Bochum? Ja, also ich sag auch da mal, also ich weiß nicht, ob es euch so interessiert nach 2 Spieltagen, aber Braunschweig steht auf Platz 5 mit 3 Punkten, 1 Sieg und 1 Niederlage. Bochum auf Platz 7, 3 Punkte, 1 Sieg und 1 Niederlage. Total außerkräftig. Aber der große Unterschied ist, Braunschweig 6-2 Tore, Bochum 1-1 Tore. Man hat eben am ersten Spieltag gegen Hertha verloren. Vor allem, weil man, glaube ich, nicht, also war gar nicht so, dass man überhaupt gar keine Torchancen hatte, aber die konnte man, wenn nicht, effektiv nutzen. Und Petra, weil du gerade gefragt hast, Weiterentwicklung bei Bochum. Das ist ja so ein bisschen was, was Marco und ich in der Vorschau angesprochen haben. Auch hier, nach 2 Spieltagen, brauchen wir da noch nicht groß ihren Fazit ziehen, aber ich weiß nicht, wie du siehst, aber ich fand jetzt nach diesem zweiten Spiel, ja, wir wissen, die können gut defensiv spielen. Michael Steinwender, sicherlich ein sehr guter Transfer bis jetzt, hat gegen Braunschweig da wirklich wie eine Bank hinten gestanden. Aber auch mit Spielern wie Berkan Tass und Co., ja, bringt Kreativität mit, aber so richtig viel anders sieht man beim VfL bisher jetzt noch nicht. Oder?
Aber es kann reichen. Also wenn du, das tut mir leid, aber du hast, also ich fand die wirklich defensiv sehr, sehr gut. Gerade mit, du sagst, der Neuzugang. Wir haben die, und die wurden auch immer stabiler und sicherer. Also die haben mir defensiv wirklich richtig gut gefallen. Sie sind sehr effizient. Und dann reicht dir halt mal ein Hofmann und ein Tass, wenn das so läuft. Ne? Und wenn du dann hinten entsprechend sauber stehst und das kann schon ein ganzes Stück weit kommen. Es darf dir halt keiner ausfallen. Also wenn dann deine beiden, auf die du dich verlässt, wenn dir dann einer ausfällt, dann wird es wieder schwierig. Insofern wäre so ein Gerüst vielleicht nicht schlecht, was ich für mich jetzt noch nicht erkannt habe. Aber vielleicht gibt's das ja.
Ist natürlich auch immer eine Frage der Sichtweise, wo der VfL Bochum hin will. Also es ist, glaube ich, solide, um in der zweiten Liga mitzuspielen und nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Also weil es gab ja auch Zeiten in der letzten Saison, da hat der VfL Bochum schon ein bisschen gestrauchelt und dann haben sie da in Fürth gespielt, so ein ja, Abstiegskampfduell. Irgendwann wird der VfL Bochum aber auch wieder nach oben wollen. Also zumindest ist das meine Ansicht von außen eines Laien. Man hat viele Jahre in der Bundesliga gespielt, man hat da auch gut mitgespielt, hat da auch teilweise wirklich an der Castroper Straße schöne Spiele gehabt, hat auch gute Siege gefeiert. Und irgendwann wird man da ja wieder hinwollen als VfL Bochum, vor allem in einer zweiten Liga, in der es ja dann nicht jedes Jahr 5 Aufstiegsfavoriten gibt, sondern der VfL Bochum ist ja von seiner Größe und von den Jahren, die in der Bundesliga war, in den letzten 10 Jahren, glaube ich, 4 Jahre waren es ja, jetzt nicht, aber zumindest mehrere Jahre in der Bundesliga in den letzten 10 Jahren wird man wieder hoch wollen. Und die Frage ist halt, ob man mit dieser Art Fußball dann nach oben kommt, wenn man nicht die krassen Individualisten hat. Also wir kommen später noch beim 1. FC Nürnberg zum Beispiel. Da sehe ich halt Spieler, die sind einfach zu gut für diese Liga. Und bei Bochum sehe ich die noch unbedingt noch nicht. Also Berkan Tass war beim SC Verl top, aber bislang sehe ich noch nicht, dass er sofort angekommen ist. Muss er auch nicht sein, kann noch dauern. Ich habe auch ein bisschen die Statistiken angeschaut. Wir sind ja hier im Statistik-Podcast, aber Philipp Hofmann, der 14 Kopfballduelle führen muss, sagt ja schon ziemlich viel aus, wie man halt Fußball spielt. Meine, klar, er hat 8 davon gewonnen, das ist schon mal gut. Und dafür ist er auch extrem gut. Das tut jeder Mannschaft weh, dieser typische Wandstürmer. Aber irgendwann wird er eine Weiterentwicklung kommen müssen. Man kann halt immer nur mit langen Bällen nach Philipp Hofmann spielen. Erstens, man kann sich der Gegner darauf einstellen und zweitens muss ja irgendwann auch mal ein bisschen Ideen im Ballbesitz auch kommen. Und ich bin gespannt, ob die halt bei Bochum kommen, weil letztes Jahr habe ich das nicht gesehen, dass sie die so stringent gesucht haben. Aber wie gesagt, das kann reichen, um halt in der zweiten Liga zwischen Platz 7 und 10 abzuschließen. Also mit dem Abstieg werden sie wahrscheinlich nichts zu tun haben. Dafür ist die Mannschaft auch zu gut. Nur die Frage ist halt, ob sie auch mit Platz 1 bis 3 was zu tun haben. Das sehe ich auch noch nicht kommen.
Also die Äußerungen von Uwe Rösler fand ich aber, der wirkte sehr zufrieden. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass der sich auf einem Weg irgendwohin befindet. Also er wirkte sehr zufrieden und ich glaube, das ist genau diese Art Fußball, die er spielen möchte, oder? Das ist genau sein Ding.
Ja, ja, aber das ist halt, glaube ich, das also für ihn ist das kein Problem, aber ich lese immer so ein bisschen quer, was auch Bochum-Fans schreiben und die sagen halt schon, ja, also wir wollen halt irgendwann schon eine Weiterentwicklung sehen. So, wir haben, ich meine, klar, wenn du das vergleichst mit dem VfL Bochum aus der letzten Saison, die wirklich im Abstiegskampf steckten, dann kam Uwe Rösler, hat diese Mannschaft stabilisiert, hat ein Gerüst gegeben. Ne, diese defensive Stabilität kommt ja genau gerade daher. Ich meine, gegen Hertha war es im Endeffekt auch nur ein Torschuss oder eine Großchance, die dann eben zu diesem 1-0 geführt hat, vergangene Woche. So, klar, das kann dann mal passieren, aber das ist eben das Ding, so die Transfers, die du machst, mit einem Berkant hast oder so, zeigen ja schon auf, du willst ja mehr auf die Kreativität setzen und wenn es dann trotzdem immer noch die hohen Bälle auf Hofmann sind, sind halt die Frage, ja, das kann dir halt als Plan A gut klappen, aber es werden halt irgendwann wieder Spiele in der Saison kommen, die dir als Plan A nicht reichen und ja, natürlich auch da, das wird für einen guten Mittelfeldplatz reichen, aber die Frage ist halt da auch, also ich glaube schon, dass irgendwann da auch die Verantwortlichen beim VfL wollen, okay, wir sehen uns jetzt eben, was Michi eben auch meinte, mittelfristig nicht als Platz 7 bis 11 in der zweiten Liga so, sondern ich meine, klar ist es auch, die haben gut Geld eingenommen mit einem Verkauf von Cajetan Lenz beispielsweise, aber auch da ist natürlich die Frage, kriegst du das, also wird es in Strukturen investiert etc. Die haben, ich fand es gut, dass er jetzt erstmal Grimaldi dieses Spiel ja nicht von Anfang an hat starten lassen, damit auf diesem jungen Spieler vielleicht nicht die kompletten Hoffnungen liegen offensiv. Aber ja, also ich glaube, das wird eben die Frage für Bochum, die sie sich selber im Laufe der Saison noch beantworten wollen. Wo wollen wir denn hin und was sind denn eigentlich unsere Ansprüche? Und wie gesagt, ne, das ist, wenn die hinterher Siebter werden, da meckert keiner drüber, ne? Mhm. Aber das wäre für mich Stand jetzt mit dem Fußball, den sie spielen, auch so die, also ich sehe die weiterhin nicht in den Top 5 oder so, ne? Und das ist halt, müssen sie auch gar nicht, aber das ist halt, ne?
Für aber mich das hast du immer, ne? Ja, das ist ja das Thema, das ist ja das BVB-Syndrom, ne? Du hast irgendwo ein Problem, dann holst du dir einen Trainer, der genau dieses Problem dir lösen soll, weil er das gut kann und dann hat er das gelöst und dann hast du diese stabile Defensive und dann kommen Vereine und Spieler und Fans und sagen, jetzt aber, ne? Jetzt muss es losgehen, jetzt wollen wir dieses und jenes, was ich total legitim finde. Die Frage ist nur, kann der Trainer das? Habe ich dafür dann immer noch den richtigen Trainer? Und da ich jetzt wieder zu denen gehöre, die ja an Trainern kleben und die nicht wirklich gerne ersetzen wollen würden, finde ich das immer so extrem schwierig zu gucken, welche Trainer sind denn so flexibel, dass die beides können, ne? Dass sie dir erstmal deine Mängel abstellen und dich stabilisieren und dann auch als Trainer den nächsten Schritt gehen können. Und ob Rösler da der Typ ist, ich weiß ich nicht. Also kann ich nicht beurteilen, dazu kenne ich ihn zu wenig. Müsste er sein, denn wenn er das nicht ist, ist es egal, was die Fans und was der Verein möchte, ne? Wenn er eben dieser Typ Trainer nicht ist, der dann aus dieser Stabilität wieder was Neues entwickeln kann, dann wird das nicht funktionieren.
Ja, guter Punkt. Ich finde auch sehr interessant. Also man hat jetzt das Pokalspiel am Sonntag in Fürth. Michi freut sich sicherlich schon. Ich finde wirklich immer erste Pokalrunden, wo es dann direkt schon Duelle zwischen Gleichligisten gibt. Das ist immer so, okay. Und dann geht's aus, dann spielt man zu Hause gegen Osnabrück. auch, ja, also ne, letzter momentan mit zwei auch unterschiedlichen Spielen, aber auf jeden Fall das, was man ihn, das, was wir eigentlich vorher prognostiziert haben, eine defensive Stabilität, die wurde in diesen ersten zwei Spielen schon ordentlich, ja, also nicht unter Beweis gestellt, sondern eher in Gedränge gebracht. Und dann spielt man auswärts in Dresden. Also auch zwei, ja, ich glaube, auch so ein bisschen richtungsweisende Spiele schon mal. Also schaffst du es gegen eine Mannschaft, die defensiv anfällig ist, schon nach zwei Spieltagen wie Osnabrück, da vielleicht ja auch einfach mal mehr Torchancen auszuarbeiten, ne? Michi grinst.
Ich musste nur grinsen, weil du gesagt hast, deine Mannschaft, die defensiv anfällig ist. Und dachte, du redest über Fürth am kommenden Sonntag, aber du hast doch über Osnabrück geredet.
Ja gut, aber
vorgeprägt.
Genau, also du hast jetzt zwei Spiele, wo du halt, ne, wo der Gegner schon gezeigt hat, er lässt dir defensiv Räume, vorsichtig gesagt. Da bin ich dann mal gespannt, ob sie mehr reinspielen. Gleichzeitig, in Bochum wird's man vielleicht nicht so gerne hören, aber wir hatten mit Schalke 04 natürlich trotzdem letztes Jahr einen Aufsteiger, der mit einer guten Defensive, mit einer guten Basis und dann ja nochmal diesem Switch in der Halbserie es geschafft hat, solide aufzusteigen am Ende. Nur da ist halt die Frage für mich, wäre Rösler auch in der Lage, so wie Muslic in der Halbserie zu sagen, und ich meine, jetzt ist Rösler auch schon, dann wäre er zu dem Zeitpunkt seit einem Jahr da, zu sagen, okay, das funktioniert alles gut, aber wir machen jetzt nochmal was anderes. Und da bin ich mir tatsächlich einfach, weil wir in Deutschland Rösler schon länger kennen, als wir Muslic kannten, bin ich mir da nicht so ganz sicher, ob er dafür der richtige Trainer ist, um da dann halt, je nachdem wie die Liga da aussieht und Bochum vielleicht auch sagt, ey, ganz ehrlich, wir haben jetzt vielleicht sogar die Chance, diese Lücke zum Aufstieg zu nutzen, weil andere Vereine nicht so agieren. Und das ist halt die Frage, schaffst du das? Weil du hast von den Spielern her, finde ich, größtenteils, vielleicht bräuchtest du da auch vielleicht nochmal eine Alternative zu Hofmann, ja, eigentlich das Gerüst da. Aber ich weiß halt nicht, ob Rösler dafür der Typ ist. Und Petra, das hattest du ja auch so ein bisschen angesprochen. Da bin ich mir da halt einfach nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt. Aber wenn ihr sonst zu den beiden Teams nicht mehr habt, würde ich sagen, wir schauen auf unser nächstes Spiel. Da hat Petra nämlich uns dann gleich ganz viel zu sagen, weil sie da uns nämlich als Zweitliga-Fans ein bisschen mehr Expertise mitbringen kann. Es ist die Rede von dem Spiel Hertha gegen Heidenheim. Hertha holt aus den ersten beiden Spielen 6 von 6 möglichen Punkten. Schon nach 35 Minuten steht es durch Tore von Gröning, Winkler und Sefuig 3-0. Schöppner kann dann nach der Pause auf 1-3 verkürzen, bevor Sefuig in der 88. Minute mit Rot vom Platz gestellt wird. Neuzugang Adewumi trotzdem in der 90. Minute noch zum 4-1 Endstand einschieben kann. Hertha jetzt auf Platz 2. Es gibt nämlich noch eine Mannschaft, über die wir gleich reden, die auch 6 von 6 möglichen Punkten geholt hat. Hat 5-1 Tore. Nach diesen ersten beiden Spielen 2 Siege, eben noch der eben angesprochene Sieg gegen den VfL Bochum. Und hier haben wir einen Trainer, wo man vorsichtig nach 2 Spieltagen sagen kann, es wurde eine Transformation angekündigt. Ja, wir haben lange und breit in der Saisonvorschau darüber gesprochen, dass die vielleicht nicht so ablief, wie Fans sich das vorgestellt haben. Aber es wird, Stand jetzt, auch aus der Not heraus mehr auf die Jugend gesetzt. Leitl ist dazu gezwungen, den anderen Fußball zu spielen. Und man muss ja sagen, Michi, nach 2 Spieltagen, es ist schon mal eine andere Hertha.
Ja, ist eine andere Hertha und ich musste schon lachen, als mancher dann wieder die Parallelen zu Fürth aufgemacht hat. Ich bin ja dafür bekannt, immer die Parallelen nach Fürth zu ziehen. Aber also diese Hoffnung, dass da jetzt dann quasi aus der Not heraus eine Mannschaft entsteht, die sofort aufsteigen wird, weiß ich nicht. Das war damals in Fürth schon einfach auch eine extrem gute Mannschaft. Die war zwar jung, aber da war halt mit David Raum und Anton Stach und dann später auch Jimmy Leveling als Talent halt 3 künftige Nationalspieler dabei. Ich weiß nicht, ob bei der Hertha jetzt 3 künftige deutsche Nationalspieler in der Startelf standen. Also es ist auf jeden Fall anderer Fußball. Das freut mich auch für Stefan Neidl, der ja in Berlin und Hannover und überall sehr kritisch gesehen wird. Ich bin immer noch ein großer Freund von ihm. Ich weiß auch nicht, warum er teilweise seine Art von Fußball, die ihn führt, ja doch sehr überzeugend und sehr offensiv war, dann irgendwann verloren hat. Aber ich halte ihn immer noch für einen sehr guten Trainer. Und wenn man mit einer Mannschaft, bei der alle vorher sagten, oh wei, oh wei, dass es irgendwie nach hinten losgeht und man diese Liga vielleicht sogar absteigt, erstmal 2 Siege holt, dazu gegen den 1. FC Heidenheim, der ja dann doch für mich irgendwie so stabil wirkte von außen, nachdem man, klar, man hat Niklas Dorsch verloren, aber gefühlt mit einer Bundesligamannschaft in der 2. Liga spielt und die dann in der 1. Halbzeit so herzuspielen auch wenn ein ehemaliger Trainer mal gesagt hat, in der zweiten Liga spielt niemand irgendjemanden her, aber es sah dem Ergebnis nachher schon so aus. Also überzeugt mich erstmal, ich bin gespannt, wie nachhaltig es ist, aber ja, freut mich für Stefan Leitl, freut mich für die leidgeplagte Hertha. Ich war auch, er war ja am 33. Spieltag in Berlin, als Fürth quasi abgestiegen ist. Es ist immer noch krass, was dieser Verein halt eigentlich ausstrahlt und dass halt die sportliche Entwicklung der letzten Jahre damit so gar nicht mithalten konnte. Tut mir weh und wird wahrscheinlich bei Hertha, wenn das so weitergeht, aber auch schnell wieder eine Euphorie auslösen, die aber halt auch eine verjüngte Mannschaft mit dann irgendwann auch mehr Berliner Talenten auch tragen kann. Insofern erstmal eine sehr schöne Erkenntnis für alle Berliner. Grüße auch an Marc, dass seine Hertha dann nicht immer nur das Negativbeispiel der Liga ist, sondern nach zwei Spieltagen ja auch immer ein Positivbeispiel sein kann.
Ja, und es ist, glaube ich, einfach ein guter Start. Also für Hertha und für alle drumherum erstmal in sicheres Fahrwasser kommen. Also es sieht natürlich besser aus, wenn du nach zwei Spieltagen bei 6 Punkten stehst, als wenn du von Anfang an mit Looking at you, Hannover, mit so einem Negativkredit reinstarten musst. Ne? Also ich finde jetzt auch, man muss hier auch nicht irgendwie direkt überschwänglich werden, aber ich glaube trotzdem einfach, Leitl hatte angekündigt, er will seinen Fußball umstellen. Das hat Marc uns ja auch so ein bisschen erklärt. Und ja, dass er das halt geschafft hat, so ist, glaube ich, erstmal der erste Schritt, weil ich fand schon, das war letzte Saison, er wirkte da oftmals auch sehr ratlos und irgendwie auch ideenlos, irgendwie so ein bisschen, was kann man da noch tun? Jetzt vielleicht auch die Möglichkeit geben, bei Spielern, das, ne, da vielleicht, weil es jüngere Spieler sind, die kannst du halt vielleicht noch an ein, zwei Stellen vielleicht noch mal in andere Positionen einsetzen, da gucken, was geht. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, dieser Kader ist weiterhin sehr dünn besetzt. Wenn ein Martin Winkler den Verein jetzt noch Richtung Anderlecht verlassen wird, die 4 Millionen hin oder her, das musst du auch erstmal ersetzen. Ne? Und das ist ja immer das Problem, wenn du einen Leistungsträger wie Winkler, der ja, glaube ich, schon ist, gerade auch nach so einem Spiel, dann so spät in der oder in der Saison noch verlierst, du willst dann ja eine Soforthilfe haben. Du willst ja einen Startelfkandidaten haben. Du willst ja nicht jemand haben, der dir nach hinten raus so einen Kader auffüllt. Und das, also ich meine, das Problem haben 17 andere, naja, vielleicht 16 andere Vereine in dieser Liga auch. Entschuldigung. Aber das, also, ne, das ist ja immer die Frage und das ist ja immer the price to pay. Ne? Also gucken wir in Bielefeld genauso drauf mit einem Momolu. Ja, wäre schön, wenn er 4 Millionen einbringt, aber du wirst halt keinen adäquaten Ersatz für die Startelf so kriegen. Ne? Und das ist halt immer die Problematik, die eben auch mit diesem langen, ich weiß, ich wiederhole mich da, langen Transferfenster einfach mit einschließt. Nur weil die Bundesliga halt so spät startet, müssen irgendwie gefühlt alle anderen Vereine drunter leiden oder alle anderen liegen. Das kann auch ein Vorteil sein natürlich, wenn du halt irgendwie zweiter Spieltags wie bei Cottbus oder so sich verletzt dein mit Erik Engelhardt, dein Stürmer. Klar, super bitter. Hast natürlich jetzt die Möglichkeit, möglicherweise auf dem Transfermarkt noch was zu tun. Aber auch da ist natürlich als Aufsteiger auch nochmal doppelt schwierig. Du hast andere finanzielle Möglichkeiten als halt Vereine, die von oben runterkommen oder schon länger in der zweiten Liga spielen. Von daher, also ich bin da auch erstmal, ich, wie gesagt, freue mich auch für Hertha-Fans, die auch wirklich, glaube ich, auch nach dieser Sommerpause gar keinen Bock hatten, ehrlich gesagt, wie die Kommunikation da lief. Von daher ist das, also ne, auch da, zweite Hälfte gab es auch Phasen, da hat man Heidenheim auch wieder eingeladen. Ne, dieses 1-3 fällt ja sehr früh verhältnismäßig. Dann Seyfried mit dieser roten Karte auch komplett unnötig. Sie haben dann Glück hinten raus, dass es eben nicht nochmal kürzer, also dass Heidenheim nicht verkürzen kann, dann wäre es, glaube ich, nochmal ein engeres Spiel gewesen, weil auch das kann so eine junge Mannschaft dann ja beunruhigen oder einfach irritieren. Aber ja, ich glaube, es ist in Ordnung soweit.
Ich denke, das Spiel sagt ganz, ganz viel über Hertha aus im Sinne von dieser dünne Kader, was du auch angesprochen hast. Du musst jetzt die Punkte holen. Du musst jetzt am Anfang diese Punkte holen, solange alle fit sind, keiner verletzt ist, solange die laufen können. Und das war eine ganz intensive Nummer. In dem Zusammenhang sollten wir vielleicht auch mal darüber sprechen, ob es Sinn macht, bei 34 bis 36 Grad Fußball zu spielen. Ja, fand ich an dem Spieltag, das wäre mir noch aufgefallen, zum Spieltag fand ich eine krasse Nummer, ganz ehrlich. Und nicht nur bei Musiala, dann auch noch im Nachhinein jetzt bei seinem letzten, was für ein komischer Cup war das, egal, mit einem Hitschlag umgefallen ist. Das sind junge, also ich fand die toll. Also ich würde das jetzt, versuche das mal jetzt neutral auch noch mitzunehmen. Aber mit dieser Spielweise, mit dieser intensiven Spielweise, die die haben, mit diesem dünnen Kader, mit der dünnen Bank, du musst jetzt deine Punkte holen. Wie das da in 2 oder 3 Monaten aussieht, das muss man einfach schauen, wie die damit durchkommen. Und wie du schon sagst, wenn die Winkler verlieren, nehmen die das Geld in die Hand oder zahlen die mit den 4 Millionen Bobic? Oder investieren die das Geld wieder? Ne? Und dann hat die Hertha das gleiche Problem, was auch beispielsweise jetzt Heidenheim hat. Wenn ich eine Sofortverstärkung möchte, wenn ich einen Spieler haben möchte, von dem ich weiß, den schmeiße ich rein, wie jetzt Hartl zum Beispiel, dann, und der liefert mir sofort, dann muss ich in der Regel, wenn ich nicht Hannover bin und aus welchen Gründen der das gemacht hat, weiß ich nicht, aber dann muss ich Geld in die Hand nehmen. Den kriege ich nicht für 600 oder 700.000 oder für 1,5 Millionen. Hm. Und dann muss ich mich fragen, lohnt sich das? Also wenn ich das Geld nicht in die Hand nehmen kann und ich weiß, ich kann vielleicht 2 Millionen investieren, habe ich dann die Garantie, dass dieser 2 Millionen Spieler mir auch sofort weiterhilft, oder brauche ich nicht auch da wieder dieses halbe Jahr, die halbe Saison oder vielleicht sogar eine ganze Saison, bis der mir das gibt, was er mir geben soll? Und dieses Problem hat Hertha, und ich fand, das ist tatsächlich genauso gelaufen, dieses Spiel, wie ich erwartet habe, dass es laufen wird, nur leider in die falsche Richtung. Mein alter Ego, Schwepp GPD, Grüße gehen raus nach Düsseldorf und an Hertha Base, hat im Vorfeld zum Spiel eine Art Analyse eingesprochen, und ich habe das erwartet, dass eine der beiden Mannschaften, dass man gucken muss, welche der beiden Mannschaften schafft es, von Anfang an entsprechend mit Kraft und Intensität und Leidenschaft und Mut und Zweikampfstärke die anderen zu kriegen. Und es waren die Jungen, die die Alten geknackt haben. Ne? Also Hertha hat Heidenheim wirklich überrannt in den ersten 35 Minuten. Und ich wage mal zu behaupten, das war die schlechteste Halbzeit, die ich in den letzten Jahren von Heidenheim gesehen habe. Und ich habe auch
ein Leverkusen-Spiel.
Nein, nee, das war was anderes. Also Leverkusen, die weiße Flagge. Also ich habe am Samstag wirklich auch überlegt, kommt die weiße Flagge? Aber Leverkusen ist halt eine andere Hausnummer. Das konnte ich nachvollziehen. Wenn die, und die hatten einen richtig guten Tag. Und ich, wenn du als Spieler nach 10, 15 Minuten merkst, ich bin chancenlos, ich krieg kein Bein auf die Erde, egal was ich tue, ich werde dieses Spiel fürchterlich verlieren, dann macht der Kopf zu, das kann ich nachvollziehen. Aber am Samstag war das eine andere Hausnummer. Also dieses erste Tor, was du kassiert hast, mit einer zwar sehr guten Variante, ganz klar, nur die war bekannt im Vorfeld, die wurde angesprochen, die Spieler waren eigentlich darauf vorbereitet und haben sich dann trotzdem komplett auseinandernehmen lassen. Und es ging wirklich 35 Minuten lang gar nichts. Und das war so ein, mich wundert, dass mir ist das jetzt aufgefallen, auch in den zahlreichen Vorbereitungspodcasts oder Sendungen oder Analysen, dass immer alle so von dieser stabilen Heidenheimer Defensive sprechen. Und dann denke ich mir immer, Leute, wo wart ihr? Welche Spiele habt ihr in der Bundesliga gesehen? Denn wenn eins Heidenheim ein Jahr lang nicht war, dann defensiv stabil. Und alles, was jetzt auf dem Platz steht, stand auch das ganze Jahr über auf dem Platz. Das sind die gleichen Spieler, die es auch im letzten Jahr nicht auf die Kette gebracht haben. Ne? Und ich bin nicht überrascht tatsächlich. Das Problem ist immer noch das Gleiche, und du hast so viele individuelle Fehler. Also das war auch im Spiel gegen Osnabrück so. Jedem Tor ging ein Heidenheimer Fehler voraus. Und die Hoffnung war, glaube ich, dass du in der zweiten Liga dir vielleicht mehr Fehler erlauben kannst und die Mannschaften unter Umständen nicht jeden Fehler ausnutzen. Aber bis jetzt ist halt genau das passiert. Insofern bin auch ich nicht überrascht, dass es so gelaufen ist. Man hat aber auch gemerkt, also Schmidt hat ja dann in der PK, wie er es immer macht, sich selber in die Pflicht genommen und hat dann über sich selber gesagt, er war nicht verfügbar. Also er hat jede mannschaftlichen Spiegel des Trainers, und er wollte eigentlich beim 2-0 wechseln und da schon versuchen, einen Bruch reinzubringen, hat dann zu lange gewartet, und das war quasi dann sein Fehler mit. Und du hast eben dann gemerkt, als er diese Leute von der Bank gebracht hat zur zweiten Hälfte, war das ja jetzt, war jetzt auch nicht unbedingt die Crème de la Crème der Bundesliga, die dann eingewechselt wurde. Ich will da wirklich keinem zu nahe treten. Ich liebe sie alle grundsätzlich. Aber wenn ich dann einen Bräunig und einen Kaufmann auf den Platz schicke und einen Bene Gimber, Und die sind dann in der Lage, das relativ schnell zu knacken, ne? Also der Anschlusstreffer fiel in der 49. Minute und dann sah es auch eine Weile richtig gut aus. Und da dachte ich noch, ah ja, komm, das sind noch 45 Minuten, also den Ausgleich, das kriegen die hin. Und da hattest du auch das Gefühl, jetzt hat die Hertha genau das nicht mehr, denn die haben keinen, der ihnen mehr was von der Bank bringt und jetzt brechen die ein. Und als die aber gemerkt haben, die Heidenheimer treffen nicht und die kriegen auch die beste Situation nicht positiv zu Ende, dann kriegst du die zweite Luft, ne? Dann denkst du dir, ah ja, okay, heute kriegen wir die, heute kriegen wir die. Und dann sind die fit genug, dann sind die jung genug, dann sind die motiviert genug und dann geht das so aus, wie es ausgeht. Das letzte Tor geschenkt. Also der vierte Treffer, das finde ich dann immer nicht mehr so wesentlich. Aber überrascht hat mich das tatsächlich gar nicht.
Bevor ich dich gleich noch was frage, generell, wie du eben auch die Strukturierung bei Heidenheim siehst oder ob es eben dann Fehler gab, Michi, vielleicht einmal von dir noch die Meinung zu Heidenheim. Also überrascht dich das, diese vielleicht ersten beiden Spieltage?
Ich habe jetzt gerade ein bisschen drüber nachgedacht, also ich hatte vielleicht auch das Aufstiegs-Heidenheim im Kopf, weil da waren die schon sehr stabil und sehr solide. Also ich erinnere mich an das Spiel, es war relativ spät, da hat Heidenheim dann 2-0 in Fürth gewonnen auch. Das war so ein unglaublich souveräner und solider Auftritt. Und natürlich in der Bundesliga hat das dann alles ein bisschen anders ausgesehen, aber man denkt dann ja auch, gut, wenn sie in der zweiten Liga konnten, dann müssen sie es doch eigentlich auch jetzt wieder können. Und das ist vielleicht so das Bild, das man von Heidenheim auch hat, weil alle, die die zweite Liga mehr verfolgen, als ja eben dann die Bundesliga verfolgt haben, die hatten halt einfach über Jahre einen Frank-Schmidt-Heidenheim, das in allem einfach stabil und in allem gut war. Und das ist bei mir so immer noch im Kopf einfach auch drin. Anders als wenn ich mir die Aufstellung anschaue, dann ist halt, kommt zur Halbzeit dann Manon Busch für Walid Mamdi. Also wenn wir so über Transformation sprechen, Walid Mamdi war in Fürth auch ein Verteidiger, der nicht wirklich verteidigen konnte, muss man so leider sagen, der fußballerisch extrem gut war und er war beim SC Verl ja auch ein extrem guter Verteidiger und ich habe es vollkommen verstanden, warum man den holt. Und komischerweise wird es dann wieder stabiler, wenn dann Manon Busch spielt, von dem man immer denkt, okay, das ist seine letzte Saison. Also er war halt in dieser Aufstiegssaison immer so ein völlig solider Zweitligaspieler. Und dann muss halt in Berlin dieser solide Zweitligaspieler das upcoming Talent irgendwie dann ersetzen und dann wird es vielleicht wieder besser. Petra schüttelt den Kopf, aber so, also auch da bin ich gespannt bei Heidenheim. Ich hatte ein total positives Bild, weil ich ja dachte, okay, das ist fast quasi die Aufstiegsmannschaft, die in der Bundesliga auch Erfahrung gesammelt hat. Das müsste eigentlich reichen für die zweite Liga. Und am ersten Spieltag dachte man ja phasenweise, okay, das wird reichen, aber dann irgendwie 3 Tore gegen Osnabrück gegen Aufsteiger zu kassieren und insgesamt jetzt dann die schlechteste Defensive der Liga zu haben nach 2 Spielen, auch nach 2 Spielen, die jetzt ja nicht gegen, waren denn Real Madrid gegen die beiden Mannschaften, gegen die sie gespielt haben. Ne? Also bin ich schon gespannt, wie man das dann auch hinkriegt, das defensiv zu stabilisieren. Denn für mich ist es immer noch schwer zu greifen, Heidenheim, weil ich, wie gesagt, immer dieses Zweitliga-stabile Heidenheim hatte. Und da passen so 7 Tore überhaupt nicht in dieses Bild rein. Und ich bin sehr gespannt, das ist ja auch Anfang September spielt Heidenheim auch in Fürth, wie das dann aussieht. Weil so, ja, ich gehe halt mit einem vorgeprägten Bild rein, vielleicht erlebe ich ein ganz anderes Heidenheim dann.
Also ich mache mir keine Sorgen, es wird reichen, tatsächlich. Ich mache mir tatsächlich überhaupt gar keine Sorgen. Ich möchte aber noch was zu Mamdi sagen. Frank Schmidt ist bekannt dafür, dass er Fehler akzeptiert. Dass er die Leute reinwirft, dass er sie Fehler machen lässt und dann spielen die trotzdem wieder. Und dann spielen die wieder und dann spielen die wieder. Er gesteht immer eine Entwicklung zu und er gesteht dir zu, wenn dein Mut Fehler generiert. Das ist für ihn in Ordnung. Und Mamdi, von dem bin ich überzeugt, der wird uns noch ganz viel Freude machen, da bin ich mir sicher. Aber was der braucht, ist Zeit. Der braucht Spielzeit, der muss das lernen. Der muss diese Schmidtsche Defensivarbeit, die muss der erst noch lernen. Aber das ist so ein mutiger Typ. Na, wenn der einen Abschluss wittert, dann nimmt der sich den. Und ich bin mir sehr sicher, dass der über die nächsten Monate noch ein ganz großer Faktor werden kann und dass er die Zeit bekommen wird. Also den würde ich jetzt aus der Kritik tatsächlich ein bisschen rausnehmen.
Den hat mir geht's da gar nicht um Kritik, ne? Also ich wollte dem Spieler jetzt nichts Böses. Nee, der war hier in Fürth auch. Ja, der war technisch einer der besten, also auch als Außenverteidiger einer der besten, wenn du im Training dem zugeschaut hast, er hatte meistens die besten Abschlüsse. Mhm. Und das hat man bei Ferl ja auch gesehen, 11 Tore in 44 Spielen. Aber er hat halt immer so dieses Defensive, das durfte er dann bei Zorniger auch nicht mehr lernen, weil Zorniger eben dann nicht derjenige war, der die jungen Spieler hat lernen lassen, sondern hat dann irgendwann auf die Bank gesetzt wieder.
Und ich meinte auch nicht deine Kritik, sondern die Spielkritik, also woran es jetzt lag mit dem Spiel. Und ich meine, Marlon Busch war schon immer die Schmidtsche Allzweckwaffe und das wird er auch bleiben. Ich fand diese defensive Geschichte, Also ich hatte nach dem Osnabrück-Spiel, war ich mir eigentlich sicher, er wird so nicht spielen lassen wieder. Ich dachte mir eigentlich, er wird was verändern, so offensiv wird er in Berlin nicht auftreten. Also wenn du mit Schöpner und Beck, du hast im Grunde keinen Sechser auf dem Platz. Also das sind beides keine defensiv denkenden Spieler. Und ich war mir eigentlich ziemlich sicher, er wird irgendeinen Sechser mit draufnehmen. Markus Grilic kam ja dann zur Halbzeit, von dem ich echt richtig, richtig viel halte. Der kommt aus U19, ist kroatischer Jugendnationalspieler. Und das ist so der Typ, bei dem ich mir denke, das könnte tatsächlich der neue Sebastian Griesbeck in Heidenheim werden, falls das noch irgendjemandem was sagt. Das ist wieder so dieser Maschinen, ja, da nickt niemand. Das ist wieder so dieser Maschinentyp, ne? Also der hat so Bock auf Verteidigen, der hat so Bock auf Defensive, der hat vor nichts Angst, der stürzt sich in jeden Zweikampf, der kann aber auch was am Ball. Und bei dem kann ich mir auch vorstellen, gib dem ein paar Monate, also ich hoffe, dass er die wirklich bekommen wird, die Zeit, dann sehe ich die neue Maschine im Heidenheimer defensiven Mittelfeld. Ansonsten, ja, mir war das einfach zu offensiv und man hat auch gesehen, als es defensiver wurde, wurde es besser. Und hinten, bei der Viererkette ist es so, dass ich mir noch ein bisschen was verspreche von Pagarada, der ja damals eigentlich fast als Königstransfer geholt wurde, als linker Außenverteidiger und der ja dann im ersten Spiel nach 4 Minuten einen Kreuzbandriss bekommen hat und jetzt ein Jahr draußen war, also wirklich ein Jahr. Und zum ersten Mal jetzt in Berlin wieder auf der Bank saß. Der sah super aus in der Reha, der sah super aus in der Vorbereitung, der hat wahnsinnig viel gemacht, der typisch fit. Wie der jetzt nach einem Jahr, ob er da wieder anknüpfen kann, ne? was er da jetzt auf den Platz wieder bringt. Aber wenn wir uns erinnern, das war ja ein fantastischer Zweitligaspieler. Und da verspreche ich mir was davon. Dann habe ich so dieses Föhrenbach als Innenverteidiger, immer noch diesen Wunsch, der in den letzten Spielen in der Bundesliga einen super Innenverteidiger gegeben hat, einfach mit seiner Schnelligkeit und Meinkat sehr ersetzt hat. Also das würde mir gefallen, wenn man Föhrenbach da wieder hinstellen würde und Pagarada außen, ja, wird man sehen. Dann gäbe es noch die Möglichkeit eines Transfers, dass man doch noch mal Geld in die Hand nimmt jetzt in den nächsten 2 Wochen. Also angekündigt wurde das im Vorfeld. Sandwald hat das mal gesagt, man wartet jetzt die ersten 3 Spiele ab, mal gucken, wie es läuft. Auch den Pokal Jedelo 2. Aber ich glaube, eher das Testspiel gegen die Bayern wird noch so ein bisschen der Maßstab sein. Und wenn er macht, was er angekündigt hat, müsste er jetzt eigentlich nochmal einen Geldbeutel aufmachen und müsste noch was holen. Also, und zwar wirklich defensiv. Offensiv sehe ich das Thema nicht. Also von der Offensive halte ich eine ganze Menge und da haben wir keine Probleme. Wenn die Conte-Brüder, dann haben wir ja auch noch die beide Conte-Brüder sind ja auch verletzt. Also da fehlen ja auch immer noch 2. Da sehe ich das nicht. Aber wir haben ein Problem im defensiven Mittelfeld. Und das haben wir schon ganz lange. Und das hatten wir auch, als Niklas Dorsch da war, hatten wir das Problem genauso. Der viele gute Spiele gemacht hat, aber auch viele weniger gute Spiele. Und von dem ich sehr viel halte, aber trotzdem hat er uns über eine Konstante nicht diese Stabilität gegeben, die man sich von ihm versprochen hat. So ehrlich muss man einfach sein. Ich halte ihn für einen, der braucht Stabilität. Ich glaube, der hat ein Problem mit Druck. Ja. Und ich finde, der Wechsel jetzt nach Toronto passt super. Ich kann mir auch vorstellen, dass der da eine ganz große Nummer werden wird, weil das eine andere Art Fußball ist, weil das eine andere Art Druck ist oder eben eher nicht dieser Druck, den er in Heidenheim hatte. Der war immer wahnsinnig motiviert, der hat viel gemacht in jeder Vorbereitung. Also dem kannst du gar nichts vorwerfen, wirklich gar nichts. Aber ich glaube, der ist an dem Druck gescheitert am Ende des Tages. Und das fehlt mir. Mir fehlt dieser stabile, defensive, in der Ruhe liegt die Kraft, ne? Ich mach das schon, ich regel das schon, ich bin schon da. Ach was, den grätsch ich mal weg, das ist gar kein Thema, ich hab den Ball. Und dann bringst du deine defensive Kette immer wieder so in Probleme, dann hast du einen Patrick Meinka, der auch in den ersten beiden Spielen für seine Verhältnisse große Probleme hatte und der war immerhin in der Bundesliga in der letzten Saison der zweikampfstärkste Spieler überhaupt. Wenn du aber das Gefühl hast, du musst alles regeln, ne? Und er ist so jemand, er nimmt die Verantwortung und er versucht alles hinzukriegen und dann muss ich jetzt eben nach vorne, dann muss ich den Ball und dann ist halt einfach dieser Ticken zu viel und mir fehlt diese Verbindungsgeschichte.
Ja, ich kann das tatsächlich gut nachvollziehen. Also gerade so Thema Defensive, ne, das ist in Bielefeld ja auch ein Thema. Und da muss man einfach so sagen, jemand wie Maxi Bauer, einfach du merkst schon, dass der bringt so eine Stabilität in diese Defensive, die halt eine Drittliga-Defensive davor einfach war. Das muss man so sagen, mit Maxi Großer, mit Leon Schneller, selbst mit Joey Felix, der dann halt auch verletzt war und halt auch seine Zeit wieder braucht, in diese Spielpraxis zu kommen. Weil das wäre so meine Frage noch bei Paccarada, weil wir haben es halt auch schon gesehen, Spieler, die vorher sicherlich einer der Besten in ihrer Kategorie war und so eine schwere Verletzung, also die kann einfach aus natürlichen Gründen dazu führen, dass du echt Zeit brauchst, wieder an, wenn du überhaupt, ehrlich gesagt, so doof wie das klingt, aber an dieses Niveau anklopfen kannst. Für mich ist da halt tatsächlich immer so ein Beispiel, wie jemand wie Noah Sarr in Rennbasé, wenn wir mal überlegen, wie der mal auch gespielt hat und dann diese zwei Verletzungen, das kann dich halt einfach zurückwerfen, ne? Das ist halt so eine Reha und eine, ist halt einfach ein langer Weg und dann ist es eben auch einfach ein Kontaktsport. Ich glaube nicht, dass sich jeder Spieler da komplett von freisprechen kann, dass man Schiss hat, dann in den Zweikampf zu gehen oder was auch immer. So, natürlich versuchst du das, aber das ist, glaube ich, immer trotzdem im Kopf. Und da ist halt wirklich einfach die Frage, wie gut kommt er auch wieder rein, ne? Und das ist natürlich genauso wie bei den Contebrinern. Es ist super bitter. Ich kann auch verstehen, dass du dann als Heidenheim nicht sagst, ja, wir investieren ja jetzt nochmal 6 Millionen für 3 neue Spieler. Und dann müssen wir aber erstmal gucken, dass das mannschaftsdienlich auch hinterher alles passt und wir den verletzten Spielern eben auch den Raum geben, wieder reinzukommen. Das ist ein Problem. Ich habe mich ja so ein bisschen gefragt, ob das, also erstmal wäre die Frage, ob du mir da widersprechen würdest, Petra, dass Heidenheim ja trotzdem das erste Mal so richtig in ihrer, ich sag mal, jüngeren Geschichte, jetzt die letzten 10 Jahre gesehen ungefähr, ja schon als Favorit kommt. Ne? Also sie sind Bundesliga-Absteiger, sie haben nicht nur ein Jahr, sondern 3 Jahre in der Bundesliga gespielt, mit sogar einer Europapokalteilnahme. Meinst du, dass das auch was Neues für den Verein ist? Also würdest dass man vielleicht trotzdem dann der Favorit ist? Und
für den Verein nicht, aber für die Mannschaft. Mhm. Also wenn, das ist schon mal so ein psychologisches Ding, ne? Mit einer kühlen Psychologie. Wenn ich aus einer Liga komme, bei der ich immer nur ums Überleben gekämpft habe, in jedem Spiel, ja, du bist immer der Underdog. Du hast die Wahl zwischen, die Leute reden anerkennend über den Underdog oder machen sich ein bisschen über dich lustig, dass die ja alle nicht kicken können. Das macht was mit dir. Und das haben sie eingefangen und haben dann über ein paar Spiele wirklich gezeigt, was sie können, und haben ja dann wirklich eine formidable Aufholjagd gestartet und haben das auch mitgenommen jetzt in die zweite Liga. Ich glaube, die sind schon mit einem guten Gefühl angetreten und die sind nicht mit diesem Gefühl angetreten, das vielleicht Kiel hatte oder Bochum hatte oder Darmstadt hatte, ne? Sondern ja, wir können es doch. Und ich kann mir schon vorstellen, also ich glaube nicht, dass irgendein Spieler bewusst sagt, ah ja, komm, jetzt zweite Liga, da marschieren wir jetzt mal durch, das ist ja gar kein Problem. Aber niemand kann sich von diesem Gefühl freimachen, dass du ja was kannst und dass du jetzt vielleicht auf Spieler triffst, die nicht dein Niveau haben. Also ich kann mir das schon vorstellen, doch. Und dass du diese Spiele dann nicht mit der 100%igen Überzeugung angehst, das jetzt wirklich mit Leidenschaft und Motivation und Kampfgeist wuppen zu wollen. Und ich bin mir sicher, in Berlin ist keiner auf den Platz marschiert und hat gesagt, oh, die kleinen Hertha-Bubis, die hauen wir jetzt mal weg. Das sicherlich nicht. Aber sie schienen mir trotzdem überrascht. Also als hätten sie mit dieser Art der Gegenwehr und mit diesem Überranntwerden überhaupt nicht gerechnet und hätten dann diesen Sprung nicht mehr geschafft, über die Kippe zu gehen und zu sagen, okay, jetzt haben wir ja wieder das gleiche Problem. Ne? Jetzt müssen wir ja wieder gucken, dass wir 120% auf den Platz kriegen, damit wir die auch noch besiegen. Vielleicht hast du dann schon einen Trigger, wenn so viele Spieler auf dem Platz stehen, die das ja alles schon mal erlebt haben jetzt. Ne? Und du hast die Viererkette hinten drin, das sind die gleichen Leute.
Ja.
Gut, außer Mamdi, aber für den ist es ja auch eine Liga höher. Doch, kann ich mir schon vorstellen, dass das eine Rolle spielt. Bei Schmidt bin ich mir sicher, spielt es überhaupt keine Rolle. Der Mann weiß überhaupt nicht, wie man irgendwas oder irgendjemand unterschätzt. Ich glaube, der würde auch gegen die Bezirksliga mit der gleichen Einstellung auf den Platz gehen. Und ich weiß auch, dass er im Vorfeld entsprechende Gespräche geführt hat und genau das versucht hat, seiner Mannschaft klarzumachen, dass sie so nicht auf den Platz gehen dürfen. Warum sie es dann letzten Endes doch gemacht? Ja, keine Ahnung. Mhm. Ich weiß es nicht. kann ich dir nicht sagen, aber es spielt sicherlich eine Rolle. Doch, das denke ich schon. Du musst erst wieder auf dem Boden landen, glaube ich.
Aber auch das, ne, man muss ja, glaube ich, sagen, für viele Vereine kann dann halt einfach diese längere Länderspielpause, wo du dann eben nochmal genau 3 Wochen dann ja eigentlich nochmal Zeit hast. Und man muss ja auch sagen, in der zweiten Liga gibt es nicht so viele Länderspielreisende am Ende wie in der Bundesliga. Kann natürlich auch nochmal helfen, genau solche Probleme nochmal anzusprechen und einfach mehr Zeit dazu haben, genau die zu bearbeiten. Du hast eben schon angesprochen, Freundschaftsspiel gegen Bayern am Dienstag, also morgen, und dann Pokal gegen Yellow 2, dann Heimspiel gegen Dresden und auswärts gegen Fürth, das hat Michi eben schon mal angesprochen. Hertha eben noch zur Vervollständigung, die spielen am Samstag im Pokal in Saarbrücken, dann auswärts bei Braunschweig und dann zu Hause gegen den ersten FC Magdeburg. Bevor wir jetzt weiter über die Partien sprechen, habe ich noch kurz ein paar Infos und Ankündigungen. Zunächst einmal danke für das Feedback zur Saisonvorschau. Das hat uns sehr gefreut und wir freuen uns, dass ihr euch genauso auf die Liga freut wie uns, wie wir, und ihr auch alle ein bisschen ratlos seid, was man mit diesen ersten beiden Spieltagen, glaube ich, auch anfangen kann. Sonst natürlich der Hinweis, der Rasenfunk ist und bleibt Werbe-Paywall und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich durch eure Unterstützung und dafür geht stellvertretend heute der Dank an Hannes aus Ingolstadt, Wer der, Fabian, Fußballgott, Simon Thomas und Jakiv. Die haben sich bereits als SupporterInnen registriert. Mehr Infos dazu findet ihr auch in den Shownotes unter rasenfunk.de/supportersclub, und diese Menschen, die ich gerade genannt habe, haben sich eben registriert und haben angeklickt, dass wir sie randomisiert benennen dürfen hier. Und ihr finanziert eben auch nicht nur diese Sendung, sondern eben auch sowas wie die Saisonvorschau für die Bundesliga der Frauen, die am Samstag erschienen ist. Am Montag wird dann die der Männer aufgezeichnet. Da könnt ihr mich dann weiter mit witzigen Saisonprognosen hören. Das kann ich euch jetzt schon versprechen, die wären noch schlimmer als die zur zweiten Liga. Aber ich würde sagen, wir kommen dann zu unserer dritten Partie, eine Partie, auf die sich Michi wahnsinnig freut, dass er die jetzt besprechen darf, denn es geht um das Franken-Derby. Da sehr komisch und antiklimatisch irgendwie, dass das schon so früh in der Saison stattfindet. Aber dieses Franken-Derby, das gewinnt der erste FC Nürnberg am Ende, ja, ich glaube, durchaus verdient mit 4:2. Es war ein Derby der Doppelpacker, in dem Klaus die Fürther zweimal in Führung bringt, Skobel und Justwan zur Pause ausgleichen können, und dann nach der Pause kann dann abermals Justwan zum 3:2 und Skobel zum 4:2 Endstand treffen. Und wo findet sich Fürth deshalb wieder? Ja, auf dem geliebten Platz 16, back from where we started quasi. Ein Punkt ist es eben aus diesen ersten beiden Spielen. Es gab zum Auftakt ein 1:1 gegen den FC St. Pauli. 3:5 Tore stehen ihr eben nach 2 Spieltagen zustande. Damit hat man die drittschlechteste Defensive nach 2 Spieltagen, in Anführungsstrichen. Aber nach der letzten Saison, deshalb sprechen wir es, glaube ich, so ein bisschen an, gibt es abermals defensive Probleme. Und Michi, du warst da, du hast es dir angeguckt, und nachdem du nach dem ersten Spieltag noch ein Grinsen im Gesicht hattest, wie sieht's denn nach dem zweiten Spieltag aus?
Ich habe immer noch ein bisschen Grinsen im Gesicht, weil ich in der ersten Halbzeit schon eine Fürther Mannschaft gesehen habe, die viel besser war, die mutiger war, die weniger von Angst irgendwie getrieben war, sondern die einfach Lust hatte, Fußball zu spielen. Und das war auch einer der Gründe, warum ich einfach positiv in die Saison gegangen bin, weil man einfach, das war auch der Wunsch des neuen Sportchefs Daniel Mayer, über den habt ihr ja ein bisschen gesprochen, auch in der Saisonvorschau, aber der hat einfach nur den Satz gesagt, er will, dass die Menschen den Gedanken zulassen, dass es irgendwann wieder gut werden kann. Weil in den letzten Jahren war in Fürth einfach nichts mehr wirklich gut. Mayer hat das auch sehr offen angesprochen, dass dann eigentlich das auch kein Zufall mehr ist, wenn man 2 Jahre gegen den Abstieg spielt und 2 Jahre am letzten Spieltag noch zittern muss und sich einmal dann noch rettet, knapp über den Strich, und einmal in die Relegation rettet, was dann schon ein Erfolg war letzte Saison, und dass irgendwann mal wieder einfach eine ruhige Saison erlebt, in der man halt einfach dann vielleicht mal am 32. Spieltag sagen kann, es ist geschafft und man kann durchatmen. Das wäre schon mal ein großer Schritt für Fürth. Und das habe ich schon gespürt in diesem Spiel. Die Fürther waren in der ersten halben Stunde die klar bessere Mannschaft in diesem Spiel, auch wenn sie nicht wirklich zwingend waren, aber sie haben Energie ausgestrahlt, sie haben Spielfreude ausgestrahlt. Da war auch einfach zu spüren, dass da eine Mannschaft da ist, die Lust hat, gemeinsam Fußball zu spielen. Und das hat mich dann einfach gefreut nach den letzten Jahren, weil das nicht immer so war. Da war oft eine Mannschaft auf dem Platz, die hat ein bisschen ängstlich gewirkt, hat auch nicht so stimmig gewirkt, hat sich oft schwer getan. Ich glaube, mancher, der die zweite Liga beobachtet hat, dieses Spiel in Münster vielleicht noch im Blick, das ist damals letzte Saison, Fürth gegen Münster 0-0, das war eines der schlimmsten Spiele, die ich je gesehen habe. Das war wirklich extrem schlecht. Und das im Vergleich dann zu sehen, auch als Reporter, der einfach alle Spiele von diesem Verein sieht im Stadion auch, das war einfach schön zu sehen. Aber dann kommen wir auf so Kleinigkeiten noch in diesem Spiel. Fürth hat dann früh das 1-0 gemacht nach einem Elfmeter von Felix Klaus. Und normalerweise kann so ein frühes Tor ja auch ja so was verstärken, in dem Stadion auch die Stimmung verstärken, dann so ein Wechselspiel zwischen Fans und Mannschaft. Und direkt nach diesem Tor war Trinkpause. Also das Tor fiel und es war Trinkpause. Und Trinkpause, 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 dann ist so, also es gab kein, sagen wir mal, keine Energie von den Rängen, die die Mannschaft tragen konnte. Und es gab auch nichts, was von dem Rasen auf die Ränge überschwappen konnte, sondern es war, wurde dann irgendwie still, komisch still nach einem Sieg, nach einem Tor in einem Derby. Und dann ging es weiter und direkt nach der Trinkpause macht Nürnberg das 1-1. Und damit war dann jegliche Euphorie, die kurz aufkam, auch wieder weg. Und Fürth hat das aber auch da wieder eine Analogie zum St. Pauli-Spiel, wo man auch einen Rückstand wettgemacht hat, hat es sich gefangen. Die berühmte Resilienz war da. Man hat das 2-1 gemacht, das hat dann nicht gezählt, hat dann aber nochmal das 2-1 gemacht, hatte sogar die Chance aufs 3-1, hat man aber halt wiederum nicht gemacht. Und dann wieder Thema Abwehrverhalten, kassiert man halt in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, auch beides vor der eigenen Fankurve, zwei Gegentore, bei denen man sagen kann, puh, also man hat schon gesehen, warum diese Mannschaft letztes Jahr die schlechteste Defensive der Liga hatte, aber auch da muss man ja einschränken, dass man in der Rückrunde eigentlich eine der besten Defensiven hatte. Man war genauso gut wie Elversberg in der Rückrunde, was die Defensive angeht. Und da sind wir schon bei einer großen Baustelle dieser Spielvereinigung, denn es ist plötzlich mittlerweile einfach niemand mehr da aus der Defensive dieser erfolgreichen Rückrunde. Insgesamt hat man 5 Innenverteidiger abgegeben, die in der letzten Saison gespielt hat. Es ist nur noch Noah König da. Der hat 5 Spiele letztes Jahr gemacht, war ein Talent, das von Hoffenheim 2 kam. Und ansonsten hat man alle Verteidiger abgegeben, unterschiedliche ja, Wechsel. Zier ist nach Australien, Münz nach Belgien, Elvedi nach Lautern, wo er jetzt plötzlich Stammspieler ist. Also dieses Duo Zier als Elvedi war extrem solide. Es war jetzt vielleicht nicht fußballerisch das Maß aller Dinge, aber es geht ja erstmal darum, solide zu verteidigen. Und die sind halt einfach alle nicht mehr weg. Und jetzt hat man eine komplett neue Innenverteidigung mit Janis Heuer, der aus Münster kam, also zumindest aus Münster ausgeliehen, aus Lautern kam, und Christian Kerestisch, der aus Ungarn kam und zuletzt in Schottland war. Also auch zwei Spieler, die sich erstmal finden müssen gemeinsam, die sich akklimatisieren müssen und die sich auch mit den beiden Außenverteidigern finden müssen. Und das war halt bei beiden Toren in der ersten Hälfte. Ja, kann man besser verteidigen, glaube ich. Vor allem das erste, so eine Flanke auf den zweiten Pfosten, wo dem einfach den Spieler, der sich vergisst, beim zweiten gar kein Gegnerdruck, im Strafraum auch kein Gegnerdruck, irgendwie halbherzig verteidigt. Und wenn ein Trainer danach im Spiel sich hinstellt und sagt, ihm hat die Kompromisslosigkeit seiner Mannschaft gefehlt und so ein bisschen die Haltung, dass man unbedingt das Tor verteidigen will, erinnert mich das schon wieder ein bisschen an die letzte Saison, denn da hat man diese Sätze eben auch sehr oft gehört, dass die Spieler doch mal ein bisschen solider verteidigen müssten, dass sie mal ein bisschen kompromissloser in die Zweikämpfe gehen müssten, dass sie etwas mehr Haltung zeigen müssten, um den Willen des eigenen Tor zu verteidigen. Und ja, du hast gesagt, Eva, ich habe nach dem ersten Spieltag gab es ein Foto von mir mit Felix Klaus in der Mixzone. Da habe ich außerordentlich gegrinst, weil wir uns gut verstanden hatten, einfach gutes Gespräch hatten über, auch bei Klaus, darüber, dass man einfach eine neue Mannschaft hat und dass diese neue Mannschaft relativ schnell zusammengewachsen ist. Und das war so der Eindruck nach St. Pauli. Und jetzt muss man nach dem zweiten Spiel sagen, dass sie vielleicht doch nicht so schnell zusammengewachsen ist oder dass dieses Wachstum doch ein sehr fragiles war, wie es eben dann auch Heiko Vogel hinterher sagte. Man dachte, vielleicht Dinge sind da, auf die man sich verlassen kann, die noch gar nicht da sind. Und die zweite Halbzeit war halt dann leider, auch wenn Heiko Vogel das anders gesehen hat als ich, ich habe anscheinend nicht auf dem höchsten Niveau Fußball gespielt, wie er mir vorgeworfen hat, indirekt, aber ja, die zweite Halbzeit war nicht gut von Fürth. Also man hatte halt diesen Elfmeter von Klaus, den man vergeben hat, und das war aber die einzige wirkliche Torschance in der zweiten Hälfte und man hat sich keine Chancen mehr erspielt, plus man hat auch da, was Peter vorhin sagte, wie wichtig ein defensiver Mittelfeldspieler ist. Fürth hatte den ja mit Paul Willen, hat den auch mit Sascha Bronze. Man hat ein stabiles Zentrum, das einer der Gründe war, warum man in der Rückrunde besser war und warum man auch an den ersten beiden, sagen wir in den ersten Halbzeiten besser war diese Saison. Und in der zweiten Halbzeit war das dann einfach nicht mehr da. Da waren die Sechser nicht mehr im Sechserraum, da waren die Sechser nicht mehr präsent. Und so fällt ja das 2-3 von Justwan auch, dass einfach Justwan den Ball nahe der Mittellinie bekommt und darf einfach bis zum 16er laufen und abschließen. Also entweder muss da ein Sechser irgendwann mal kommen, wenn man schon zwei auf dem Platz auch hat, oder es muss ein Innenverteidiger rausrücken. Also die defensive Stabilität, auf die man sich womöglich verlassen hat, weil man auch in der Vorbereitung zum Ende den FC Paris, alias Paris FC, also einen französischen Erstligisten mit sehr viel Geld zu Null besiegt hat und dann den SC Freiburg noch zu Null besiegt hat und auf St. Pauli dann auch wenig zugelassen hat, da dachte man vielleicht, es ist alles schon stabiler. Und jetzt hat man halt 5 Gegentore nach 2 Spielen, davon 4 im Frankenderby. 4 Gegentore im Frankenderby hinterlassen und führt auch immer so ein bisschen Schmerzen und erinnern an diese Wunde, die man noch hat vom Oktober 24, als man 0-4 verloren hat. Also ihr merkt schon, ich rede viel und kann das alles nur zurecht greifen, was in Fürth passiert ist. Aber ich will immer noch den Gedanken zulassen, um den Kreis zu schließen, dass es vielleicht irgendwann wieder gut werden kann.
Petra, du so, die nicht so viel von der letzten Saison mitbekommen hat und deshalb vielleicht auch so ein bisschen unbeteiligter darauf schauen können. Was wäre da denn dein erster Eindruck nach diesen zwei Spielen von Fürth gewesen?
Das Mittelfeld, was ist mir aufgefallen, dann gab es so eine Szene, du wirst mir sagen, in welcher Minute das war, als eigentlich das 3-1 fallen muss und Reichert dann mit einer entsprechenden, einem halben Spagat hat er gemacht und hat dieses Tor verhindert. Und das schien mir so ein bisschen der Knackpunkt zu sein. Da scheint das Spiel, also für mich ist das Spiel da gekippt. Durch diese wirklich gute Aktion auf Nürnberger Seite haben die sich nochmal gerafft. Und bei Fürth war irgendwie ein Knacks. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die Einwechslungen abgefallen sind. Ich habe das am Anfang der Sendung schon gesagt, weil ich das für das größte Thema überhaupt halte. Wenn du es nicht schaffst, von deiner Bank Impulse zu bringen, beziehungsweise wenigstens die Qualität zu halten. Ich hasse das Wort Qualität im Zusammenhang mit Menschen. Das möchte ich nicht so verstanden wissen. Aber auch wir hatten dieses Problem immer, ne? Dass unsere Bank, die erste Elf hat das gewuppt, aber du konntest im Grunde nicht wechseln. Wenn du gewechselt hast, war klar, es wird schlechter. Du kannst es nicht mehr halten. Und das Gefühl hatte ich bei Fürth auch, dass die Einwechslungen das runtergezogen haben und dass die Leistung einfach nicht bringen konnten, die vielleicht nötig gewesen wäre.
Ja, es ist in Fürth eben ein großes Thema, weil es letzte Saison auch schon ein Thema war, okay, dass man sehr wenig Impact von der Bank hatte. Eva, du erinnerst dich auch. Also ich habe jetzt nicht die genaue Zahl, aber gefühlt waren es 3 Joker-Tore, die man hatte in der letzten Saison. Also es war wirklich auch da schon so, wenn man gewechselt hat, kam dann nicht mehr viel nach. Und erklärt ja manchmal auch, wenn man späte Gegentore bekommt, wenn halt einfach die Qualität nicht mehr auf dem Rasen steht. Und war jetzt auch da schon wieder klar zu sehen, in der Vorbereitung schon beim dritten Testspiel hat Vogel die Offensive sich einspielen lassen. Mal, das probiert man ja ein bisschen rum. Und er hat da schon ganz klar auf eine erste Elf gesetzt. Er hat die letzten 3 Testspiele auch schon gemeinsam gemacht. Diese erste Elf ist auch, weil es in Fürth anfangs ein Thema war, die ist ganz klar konkurrenzfähig. Das hat man jetzt in beiden Spielen gesehen. Und die kann vielleicht sogar auch dann mal, mit der könnte man auf dem Platz 10 auch spielen. Und das führt ja auch schon ein Erfolg, was 10, 11, 12 statt 15, 16. Nur, da darf halt gar nichts passieren. Also es darf auf keiner Position, vielleicht im Tor kann man sagen, okay, da hat man jetzt Florian Hellscher ein großes Talent, das auch jetzt im Derby gemerkt hat, dass es nicht jede Woche hochfliegen kann wie am ersten Spieltag, aber ansonsten darf auf keiner Position was passieren. In der Innenverteidigung hat man noch hinter den beiden erfahrenen Spielern mit Maxim Dahl ein Talent, das war im Royal zum FSV Mainz 05 noch ein bisschen drin, dass es bei Mainz nicht geschafft hat. Jetzt in Fürth ist er mit 20 Jahren, aber auch schon 2 schweren Knieverletzungen. Jetzt momentan der Innenverteidiger Nummer 3. Man hat jetzt auch noch Ingi Bjarnason abgegeben, der ja auch so ein bisschen so der erste Backup war. Also man hat einfach da hinten, ist einfach keinen mehr dahinter. Auf der Linksverteidigerposition hat man gar keine mehr, neben Luca Itter, der letzte Saison teilweise gar nicht im Kader war, der jetzt der Stammspieler plötzlich ist. Im Mittelfeld hat man Will und Bonsé. Das ist, glaube ich, für Zweitliga-Verhältnisse ein sehr stabiles Mittelfeldzentrum. Aber dahinter hat man auch Gefühl, also wenn man da wechseln muss, ist der Qualitätsabfall extrem stark. Und dann hat man halt die Offensive, die jetzt momentan aus Felix Klaus besteht und noch ein paar anderen. Aber das ist halt auch sehr riskant, auf einen Felix Klaus zu setzen, der jetzt im September 34 wird, der letzte Saison schon gezeigt hat in der Hinrunde, dass er einer der besten Spieler dieser zweiten Liga sein kann. Aber der kann halt nicht die ganze Last eines Vereins und die ganze Last des Toreschießens alleine tragen müssen. Nur hat er halt in den Testspielen die meisten Tore gemacht. Hat er auf St. Pauli die einzigen Fürther Chancen eigentlich, nämlich 5 Torschüsse schon bis zu seinem Tor. Und mit dem 6. hat er dann das Tor gemacht. Und im Derby auch wieder eigentlich 3 Tore gemacht, eines davon abseits. Mit dem Elfmeter wären es 4 gewesen. Aber ansonsten hat halt niemand Chancen in dieser Mannschaft, weil niemand in die Abschlusspositionen kommt. Und erstmal werden sich Gegner darauf einstellen, dass da nur ein Spieler ist, der gefährlich wird. Zweitens wird Felix Klaus nicht jedes Spiel ein Tor schießen. Das hat er letzte Saison schon zu Beginn gesagt. Zitat, Noel und ich können nicht jede Woche 2 Tore schießen. Wird auch jetzt wieder so sein. Dann wird Felix Klaus 34. Deswegen, also ich mag ihn, er ist ein wirklich guter Spieler. Auch ein guter Kapitän. Aber ob er das konservieren kann, weiß ich nicht. Und noch dazu werden vielleicht irgendwann Verletzungen kommen, wird auch mal Formschwäche kommen. Und die Frage ist, was ist dann? Denn man hat Togota und Futkoi verloren. Und jetzt ist Dennis Sabini der Top-Stürmer, den man noch hat, neben Klaus. Und der war letztes Jahr aber halt auch Einwechselspieler. Der sollte letztes Jahr im Sommer eigentlich gehen, als noch Stefan Fürstner im Amt war. Den hat man dann quasi ausgebotet, dass man nicht mehr mit den Stürmern hat trainieren lassen. Der soll jetzt die Hoffnung sein. Daniel Mayer hat in einem anderen Podcast gesagt, dass er glaubt, dass Dennis Evgeny 8 bis 12 Tore schießen kann. Nur er hat halt in knapp 90 Spielen 8 Tore fürs Clipper bislang geschossen. Warum sollte er jetzt in 34 8 bis 12 schießen? Sehe ich einfach noch nicht. Noch dazu, weil er eher die hängende Spitze ist, die viel vorbereitet und gar nicht so mehr der Vollstrecker. Da werden jetzt viele einwenden, er hat ja bei Paderborn mal 16 Tore geschossen. Ja, das war aber halt in der 4. Aufstiegssaison 2020-21, ist 6 Jahre jetzt her. Er ist 6 Jahre älter geworden und hat das aber danach auch nie mehr gezeigt. Und er hat halt eine glänzende Saison und danach hat er halt nie mehr viele Tore geschossen. Und die Hoffnung nur in Felix Klaus und Dennis Ebene zu setzen, halte ich für schwierig. Man hat jetzt ja auch gesehen, dass die Wechsler, vor allem Aaron Keller und Omar Sylla, die als offensive Wechsler kamen, wie Peter sagte, halt gar keinen Einfluss auf das Spiel genommen haben. Und es ist bei Aaron Keller nochmal krasser, weil für den hat man halt 700.000 Euro gezahlt, auch so als Invest, um den irgendwann teurer weiterzuverkaufen. Und nach einer komplizierten Saison im vergangenen Jahr erlebt er jetzt eine weitere komplizierte Saison, weil er wieder nicht in der Startelf ist. Und dann redet ihn der Trainer extrem stark. Ich fand das auch, also habe ich ein bisschen gewundert. Er hat gesagt, das ist der Gewinner der Vorbereitung. Der Gewinner der Vorbereitung müsste eigentlich bei einem Fast-Absteiger spielen, finde ich. Macht Aaron Keller aber nicht, wird immer eingewechselt. Und wenn man dann sagt, der ist in der besten Form, seit er in Fürth ist, und dann sieht man die beiden Leistungen nach der Einwechslung auf St. Pauli und jetzt im Derby. Ich hoffe nicht, dass es die beste Form ist, in der Aaron Keller sein kann. Das ist ja nichts gegen den Spieler, aber er tut sich einfach extrem schwer reinzukommen. Und natürlich schürt ein Trainer mit der Erwartungshaltung, wenn er öffentlich sagt, der ist in der besten Form, in der er jemals war. Und dann kommt er im Derby rein, gewinnt 1 von 7 Zweikämpfen, verliert jedes Dribbling, hat keine einzige Offensivaktion. Also das schürt eine Erwartungshaltung, der Spieler vielleicht gar nicht gerecht werden kann. Also er hat im letzten Saison phasenweise gezeigt, dass er ein guter Offensivspieler ist. Nur gerade kann er die Mannschaft halt nicht besser machen. Und sonst hat man da halt nicht viel. Auf der Bank ist doch Mika Valentovic, den man aus Schalke kennt. Der wurde jetzt eingewechselt zum zweiten Mal. Nur ich erinnere mich an einen Trainer, der in Fürth mal gesagt hat, Grüße an Alexander Zorniger, wir haben viel Potenzial, aber Potenzial ist ein Scheißwert im Fußball, denn man kann sich ja von reinem Potenzial und vom Versprechen auf eine Zukunft in der Gegenwart nichts kaufen. Und wenn man halt dann Spieler hat, von denen man sagt, ja, die müssen in dieser Saison Schritte machen und die sollen unsere Talente sein, ja, man braucht aber halt irgendwelche Spieler, die man auch reinwerfen kann, die entweder das Niveau halten oder das Niveau verbessern können in der Schlussphase. Und das sehe ich bei der Spielführung gerade nicht, sondern man hat eine gute erste Elf und dahinter fällt es halt sofort rapide ab. Und da geht es mir halt, wie Peter, die sagte, die müssen halt die Punkte am Anfang der Saison holen, um in ein ruhiges Fahrwasser zu kommen. Nur sieht man halt bei Fürth wieder, sie haben jetzt halt einen Punkt aus 2 Spielen geholt. Spielen jetzt im Pokal gegen Bochum. Pokal extrem wichtig aus finanziellen Gründen, allein in Fürth immer ein großes Thema. Also man muss eigentlich gegen Bochum jetzt schon gewinnen und dann geht's nach Cottbus gegen eine Mannschaft, die man hinter sich lassen muss und dann kommt der FC Heidenheim. Und ich sehe halt schon wieder, jetzt schon wieder Menschen, die sagen, oh wei, nur ein Punkt aus 2 Spielen, 5 Gegentore. Und diese Negativität, die wohnt halt vielen Menschen hier noch inne, die ist in die Köpfe eingesickert. Und wenn es halt wieder jetzt negativ wird und man halt dann vielleicht gegen Bochum verlieren, es kann ja jederzeit passieren, dass Philipp Hofmann da 2 Tore macht. Er hat letztes Jahr Fürth auch fast im Alleingang abgeschossen hier. Und dann man den Cottbus nicht gewinnt, da muss man dann fast schon gewinnen, um mal diesen ersten Saisonsieg zu holen, um in ein ruhiges Fahrwasser zu kommen. Und ansonsten kann das schnell wieder eine negative Eigendynamik annehmen. Und das hoffe ich einfach nicht, weil ich wiederhole mich, zulassen will, dass ich nicht jedes Jahr über Negativität berichten muss, sondern ich würde mich freuen, dass wir einfach mal wieder eine Saison erleben, die Spaß macht, in der junge Spieler auch Spaß machen. Also ich weiß das, ich schiebe das weit von mir weg, aber ich hoffe halt, dass dieses Derby dann auch einen Bruch gibt. Also weil Fürth hat einfach jetzt auch schon das 5. Derby in Folge nicht mehr gewonnen. Wir erinnern uns, früher hat Fürth die regelmäßig Derbys gewonnen. Wer mag, kann ja unseren Podcast für der Flachpass anhören. Ist auch, wenn dieser Podcast erscheint, auch schon online. Der letzte Derby-Sieg war halt im Februar 2024, vor 2,5 Jahren. Da hat Armin Dosieb noch 2 Tore geschossen beim Derby-Sieb. Sorry für schlechte Wortspiel.
Du bist ein Rasenfunk, da darfst du ja, das einmal.
Und wenn Marc nicht da ist, muss ich die schlechten Wortspiele machen. Aber trotzdem muss man ja sagen, das hinterlässt ja auch Spuren, wenn man halt irgendwann dann merkt, okay, so früher hat man Derbys mal immer wieder gewonnen, so als David gegen den Goliath. Und jetzt ist halt der Goliath irgendwie wieder unbezwingbar geworden. Plus diese krasse Wunde von diesen 0-4 und 0-3 in einer Saison, die will man irgendwann wieder schließen. Und das gelingt halt nicht, wenn man dann 2-mal Unentschieden spielt und dann wieder 2-4 verliert. Also diese Wunde klafft noch und die Wunde der letzten Jahre klafft noch. Deswegen ist das alles in Fürth gerade etwas fragil noch.
Dann habe ich noch eine Frage, gerade auch nutzen das Petra, falls ihr das Video guckt, also ich einmal kurz verabschieden muss. Und zwar, du hast eben schon mal die Fans angesprochen, dass natürlich jetzt kein großer Jubel aufkam, auch durch die Trinkpause nach dem 1-0. Aber man muss ja auch sagen, die Fans haben nach dem dann ja noch geglückten Relegationssieg und dem verhinderten Abstieg ja durchaus eine klare Message auch an den an den Verein gestellt. Und das hofft man ja schon, als wenn das dann irgendwie umgesetzt wird, weil du stehst 34 Spieltage plus 2 Relegationsspiele etc. da halt auch im Stadion und der harte Kern feuerte die Mannschaft an, egal zu welcher Uhrzeit und wie viele Kilometer du fahren musst an einem Freitagabend oder so. Und jetzt haben wir schon mal gesagt, Daniel Meyer ist neu, aber es wurde ja auch ein großer Umbruch gefordert. Ja, Stefan Fürstner ist zurück ins NLZ. Ja, es gab auch neue Spieler. Aber hast du auch so ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht so diese negative Grundstimmung auch daher kommt, dass man das Gefühl hat, ja, also so ganz hat sich im Gesamtverein dann doch nicht getan?
Natürlich kommt die negative Stimmung vor allem von den negativen sportlichen Erlebnissen, das ist ja klar. Also diese 0-4, 0-3 Derbys, die haben in der Fürther Seele einfach extrem wehgetan. Also ein Derby 0-4 zu Hause zu verlieren, noch mit so einer Leistung, das hat ja damals auch dann den großen Knall gegeben, dass Asusi und Zorniger gehen mussten. Aber ansonsten hofft man ja irgendwann, dass man einfach auch mal Spaß hat beim Fußball, Spaß, wenn man in den Rundhof geht hier in Fürth oder wenn man der Mannschaft folgt, zum Beispiel am Freitagabend auf die Bielefelder Alm. Da hat es damals Spaß gemacht, aber an vielen Abenden halt auch nicht oder vielen Tagen. Und natürlich kommt daher vor allem die negative Grundstimmung, dass man einfach immer irgendwie gegen den Abstieg spielt. Vielleicht ist das auch als Fürth normal, da könnten wir jetzt sehr weit gehen, dass man mit diesen finanziellen Möglichkeiten an diesem Standort vielleicht Jahre überperformt hat. Und jetzt ist halt normal, dass man als einer der kleineren Vereine der zweiten Liga einfach auch gegen den Abstieg spielen muss, weil viele andere Vereine eben deutlich größer sind. Man sieht dann die Zuschauerzahlen, Mitgliederzahlen und so weiter. Also Fürth muss sich wahrscheinlich damit abfinden, dass man jedes Jahr eher gegen den Abstieg spielt, als dass man nochmal um den Aufstieg mitspielt erstmal. Das ist ganz normal. Aber es gab ja von Fanseiten diese Forderung, die du angesprochen hast, einen Neuanfang in allen Bereichen quasi. Am nächsten Tag hat man zumindest mal einen neuen Sportgeschäftsführer eingestellt, wogegen man sich 2 Jahre lang geweigert hatte nach der Freistellung von Asusi. Man hat es mit Fürstner als Sportdirektor versucht, der ja dann trotzdem hierarchisch nicht die gleichen Rechte hatte wie der alleinige Geschäftsführer Holger Schwiewagen. Und der hat natürlich viel Zorn auf sich gezogen. Da gab es in den letzten Spieltagen ja dann eigentlich immer die auch lautstarke Forderung seines Rauswurfs. Und der ist immer noch in Amt und Würden. Er ist immer noch der Geschäftsführer. Jetzt hat er nur noch Finanzgeschäftsführer und nicht mehr der alleinige Geschäftsführer, weil es wieder einen Sportgeschäftsführer gibt. Aber der ist weiterhin da. Also es gab die Forderung vieler Fans, dass dieser Mensch, der zwar Herzensvierter ist, betont er auch immer, der lange da war und lange da ist, der aber halt die treibende Kraft hinter dieser Doppelentlassung von Asusi und Zorniger war, der die treibende Kraft war, Stefan Fürstner als Sportdirektor einzusetzen und so weiter, der quasi für viele der allein Verantwortliche des Niedergangs war, dass der halt immer noch da ist. Noch dazu, wie dann Recherchen von unserem Medienhaus ergeben haben, dessen Vertrag dann auch nochmal um 4 Jahre verlängert wurde. Also er war für viele der Schuldige, zumindest kann man ihn da nicht davon freisprechen, dass er Entscheidungen getroffen hat, strategische Entscheidungen, die dazu geführt haben, dass man ja in eine Negativspirale geraten ist. Und den Vertrag mit diesem Menschen dann vorzeitig um 4 Jahre zu verlängern, war schon ein krasser Schritt, der auch finanziell natürlich krass ist, weil, also man hätte ihn gar nicht rauswerfen können, auch wenn viele Fans es gefordert haben, aber man kann sich als Fürther nicht leisten, jemanden, dessen Vertrag um 4 Jahre verlängert wurde, dann freizustellen. Also weil dann zahlt man entweder 4 Jahre das Gehalt weiter oder man muss eine Abfindung zahlen. Also das war ein Thema. Ein weiteres Thema ist natürlich, dass viele auch einen Neuanfang dann im Aufsichtsrat fordern. Das wurde ja auch immer wieder der Aufsichtsrat angesprochen, der eben die Freistellung von Asusi und Zorniger ganz klar gebilligt hat. Aber dieser Aufsichtsrat hat sich dann auch sehr reumütig gegeben nach dem Klassenerhalt und hat gesagt, man habe Fehler gemacht. Den größten Fehler habe man sich eingestanden, indem man keinen Sportgeschäftsführer geholt hat. Den hat man jetzt geholt. Ich finde, dass Daniel Meyer auch erstmal gute Arbeit macht, auch klar kommuniziert. Hat auch, wie ich vorhin sagte, betont, dass diese 2 Jahre kein Zufall waren, hat das untermauert mit einem krassen Umbruch, was ja dann eine andere Forderung der Fans, die vielleicht etwas drastisch war, aber da stand ja auch auf dem Platz und in den Gremien Versager raus. Also es wurde ja auch die Mannschaft als Versager bezeichnet. Aber so blöd es klingt, hat Daniel Meyer das ja ähnlich gesehen. Also er hat gefühlt ja auch, sind mittlerweile 20 Spieler weg aus der letzten Saison. Also 20 Spieler weg. Klar, das sind immer noch auch Spieler da aus der letzten Saison, aber das sind meistens auch Spieler, die da Leistung gebracht haben. Also Felix Klaus, der war, glaube ich, mit Versager nicht mit gemeint, sondern vielleicht eher andere Spieler. Auch da, wie Petra sagt, ist natürlich eine harte Wortwahl, Menschen als Versager zu bezeichnen. Im Fußball ist die Sprache leider etwas härter und in einer andauernden Negativspirale und nach Jahren des sportlichen Überlebenskampfes ist vielleicht die Wortwahl noch mal härter, kann man immer darüber diskutieren. Aber klar ist, dass eine zentrale Forderung der Fans nicht umgesetzt wurde, nämlich den einen Geschäftsführer zu entfernen, der ist weiterhin da, der wird auch weiterhin da bleiben, der jetzt auch viel auf Fans zugeht, so von außen, was ich sehe, viel auch um Ausgleich bemüht ist, Menschen, die ihn kritisiert haben, einlädt zu Gesprächen. Also es sind alle darum bemüht, hier in Fürth ein ruhigeres Klima wieder zu schaffen. Aber wir wissen alle, dieses ruhige Klima besteht jetzt gerade. Die Fans waren auch nach dieser Derby-Niederlage sehr positiv, haben ihre Mannschaft auch mit Applaus verabschiedet. Aber wir wissen trotzdem, wenn es noch zwei, dreimal schief geht, nach den Erfahrungen eines Fastabstieges oder fast zwei Jahren mit sportlichem Überlebenskampf, dass es schnell auch wieder umschlagen kann. Also da ist auch in vielen Köpfen erstens mal drin, es ist jetzt Sommerpause gewesen, man konnte durchatmen, es ist ein Neuanfang, ein Zitat XXL-Umbruch mit sehr vielen Transfers, Abgängen wie Zugängen. Aber trotzdem, wenn das sportlich nicht läuft, es müssen halt die Ergebnisse kommen, weil ansonsten wird es schnell auch wieder unruhig. Und davor habe ich ein bisschen Sorge, dass es halt schnell wieder unruhig werden kann, weil ich nicht glaube, dass man nach drei weiteren Niederlagen immer noch klatschen wird, sondern dann kommt halt immer wieder die Erinnerung an die letzten Jahre. Und dann hoffen wir einfach, dass es halt den Ergebnissen auch wieder gut wird.
Ja, und das ist ja immer dieses Ding, dass die Fans da in Vorleistung gehen. Also so wie Michi den Fürth so Bezug zu Fürth hat oder Petra zu Heidenheim, mache ich dann natürlich auch einfach, weil das mein nächster Bezugspunkt ist mit Bielefeld. Und ich erinnere mich da, also Bielefeld ist damals abgestiegen in die dritte Liga nach der verlorenen Relegation. Da hat man auch mit viel Ach und Krach dann am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt mehr oder also durch einen Fehlschuss der von Halle klar gemacht. Und da hieß es dann auch nach dem abschließenden Spiel gegen 1860 München, ja, wir standen 38 Spiele hinter euch. In der nächsten Saison zählt dann jetzt der Erfolg, ne? Also wir haben euch dieses Jahr Umbruch gegeben und Neuaufstellung. Wir verstehen, dass das nicht einfach war. Aber wir fordern dann in der nächsten Saison auch durchaus einen Schritt nach vorne. Und ich denke mal, ähnlich war es jetzt auch eben in dieser ersten, zweiten Saison als Aufsteiger. Da hast du eben erstmal diesen Kredit und dann, ne, gehst du als Fan auch da immer wieder in Vorleistung und sagst, okay, wir müssen jetzt erstmal immer die sein, die unterstützen, weil, ne, wir müssen da irgendwie in Vorleistung treten. Aber irgendwann kann ich das halt auch aus jeglicher Fanperspektive nachvollziehen und irgendwann sagst du, boah, ich habe jetzt aber auch keinen Bock gerade nochmal hier, die immer die zu sein, die von draußen nochmal dran pushen sollen, wenn man das so Gefühl hat, ja, irgendwie das, was wir kritisieren, wird auch nicht richtig ernst genommen oder richtig umgesetzt. Natürlich sind es Fans und wir brauchen keine 80 Millionen Gremienmitglieder oder was auch immer, und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber trotzdem ist es halt so, dass es die natürlich als erstes betrifft, die halt jedes Spiel fahren. Also Michi, du natürlich auch als Journalist, der dann total auch das Recht hat zu sagen, jo, also irgendwas läuft hier halt gar nicht gut, oder gleichzeitig will ich mich jetzt mal an die positiven Dinge klammern. Aber das ist halt einfach ein fragiles Konstrukt und da kann ich dann halt doch verstehen, wenn du als vierter Fan jemand sagt, so ja, jetzt reicht's. Also jetzt, ich gebe euch irgendwie die Halbserie oder so, aber wenn ich bis dahin irgendwie nicht das Gefühl habe, da wurde von allen Mitgliedern im Verein verstanden, was dieses Jahr halt auch mit den Fans gemacht haben oder diese Jahre, ne, dann ist halt auch irgendwann, also ich glaube halt, das ist halt, das meinte ich eben mit diesem antiklimatisch, dass das Derby so früh in der Saison ist. Ja, da wird dir jetzt halt keiner nach zwei Spieltagen auf den Rasen springen oder so, ne? Also jetzt mal extrem ausgedacht. Aber fast forward zum Rückspiel, da kann ich mir dann schon vorstellen, wenn das auch in die Hose geht, dass wir da dann schon noch eine andere Reaktion sehen werden, ne? Ohne dass ich jetzt irgendwie den Fürthern eine gewisse Fürther-Fans irgendwas zuschreiben will, aber das ist dann halt auch in einem gewissen Rahmen verständlich. Gut, jetzt haben wir sehr viel über Fürth geredet, oder Michi, willst du noch einen?
Ich könnte so viel sagen. Ich mache einfach schamlos Werbung, auch wenn der Rasenfunk Werbe, Paywall und sponsorenfrei ist. Hört den Fürther Flachpass, da könnt ihr jede Woche sehr viel. Wir haben 1 Stunde 10 über das Derby geredet und haben eine Saisonvorschau gemacht von fast 2 Stunden. Also wenn ihr noch mehr über Transfers zu wissen wollt, hört einfach da rein, sonst ziehen wir die Folge noch mehr in die Länge. Aber ich glaube, wir müssen ein bisschen über den 1. FC Nürnberg noch reden.
So, genau. Denn die sind auf Platz 1. Die haben, genau wie die Hertha, 6 von 6 möglichen Punkten geholt. 7:2 Tore, eben die 2 Siege nach dem 3-0-Sieg gegen Dresden. Jetzt der Derby-Sieg. Sie haben jetzt schon mehr Tore als letzte Saison vor dem 8. Spieltag. Oder also mit dem 8. Spieltag. Und circa gleich viele Punkte. Also letzte Saison war es nach dem 8. Spieltag 7 Punkte. Jetzt hat man 6 Punkte. Also auch das ist erstmal ein Fingerzeig nach oben. Man hat mit, klar, Soma hat 3 Tore bisher geschossen, ist wirklich so der, wo viele drauf schauen, wo natürlich eben die goldene Frage ist, bleibt er? Aber man muss sagen, bisher ist Nürnberg wirklich sehr, sehr gut in die Saison gestartet. Vielleicht Petra da auch nochmal, ist immer ganz schön, nochmal so eine, vielleicht frei von jeglichen Eindrücken der Vorsaisons. Was ist denn dein Eindruck vom FCN?
Mein Eindruck aus dem Nichts, außer Soma. Ich glaube, ich muss ein bisschen zurückgehen an die Anfangszeiten, als Miro Klose Nürnberg übernommen hat. Daran kann ich mich an diese wahnsinnige Kritik erinnern. Also wie der zum Teil angemacht wurde und ich habe das nie verstanden. Also ich habe mich immer gefragt, warum lasst ihr den Mann nicht mal in Ruhe arbeiten und vielleicht gebt ihm einfach mal eine Chance. Aber der wurde ja so niedergemacht und insofern freue ich mich total, dass der das mit Nürnberg so auf die Kette bringt. Vor allem, da man ihm ja auch gerne die Spieler verkauft, wenn es dann mal läuft. Also der so entwicklungstechnisch scheint der was zu können, was wir vielleicht anderen Trainern absprechen. Das finde ich ganz spannend. Ich fand sie jetzt allerdings, sie haben zu hoch gewonnen, das Derby. Also dieses 4-2 fand ich jetzt, ich weiß die XG's nicht, aber ich fand das ein bisschen einen Ticken zu hoch. So fand ich es jetzt wieder nicht angebracht. Ich hatte das Gefühl, sie kommen mit den Verhältnissen besser zurecht. Auch da war wieder die Einwechslung deutlich konstruktiver. Das hat mehr gebracht. Also die Bank ist bei denen, ich komme immer wieder auf diese Bank zurück. Meine Geschichten bestehen nur aus Bänken. Das ist ja auch super. Bei Nürnberg weiß ich noch nicht so richtig. Ich kann mich noch nicht so richtig entscheiden. Was passiert, wenn sie es nochmal doch noch verkaufen? Sollten sie ihn halten können, dann sehe ich die schon ein bisschen höher, als ich sie getippt habe, wenn ich mich so richtig erinnere. Aber so einen richtigen Reim kann ich, Reichert fand ich super. Also der war für mich auch ein Garant dieses Sieges. Also da weiß ich auch nicht, was ohne seine, ich kann mich jetzt nicht hinstellen und sagen, ich fand jetzt Nürnberg viel besser als Fürth und die machen das besser und das besser. Ich fand zwar eine Tagesformgeschichte. Mich würde auch wirklich mal interessieren, was die Hitze, ich komme wieder auf die Hitze, es muss ja in Fürth noch schlimmer gewesen sein. Ich glaube, er hatte 36 Grad oder was, ne? Also, da kann mir niemand erzählen, dass es nicht Menschen und Sportler gibt, die mit diesen 36 Grad deutlich schlechter zurechtkommen als andere. Und das hat einen Einfluss auf so ein Spiel. Ich glaube, 80. Minute, dann haben die Krämpfe angefangen. Das kann mir niemand sagen, dass wir da jetzt ganz kühl drüber sprechen können und nur neutral und taktisch und technisch. Und du musst diese klimatischen Verhältnisse, du musst die einfach mit reinrechnen. Da muss nur einer dabei gewesen sein, der bei Hitze nicht wirklich kann. Und dann hast du schon ein Problem. Insofern kann ich euch gar keine tiefsinnigen, ich kann euch überhaupt keine tiefsinnigen Beobachtungen zu Nürnberg liefern. Ich bin noch in der Findungsphase tatsächlich und versuche mir die Vereine so ein bisschen draufzuschaffen, versuche mir die Trainer ein bisschen draufzuschaffen, sitze staunend vor meinem Bildschirm bei einzelnen Spielen, verstehe viele Dinge nicht, manche verstehe ich gut, also gebt mir einfach noch eine Weile und fragt mich dann nochmal, was ich von Nürnberg und von Miro Klose und seinem Spielstil halte.
Ist ganz spannend, weil jetzt reden ja viele, dass Mohamed Soma geht. Das gab aber auch bei Jan Reichert und gibt es eigentlich immer noch, wenn auch nicht so laute Gerüchte, dass er auch gehen könnte. Also der kokettiert schon auch damit, dass er auch in die Bundesliga gehen könnte. Ich finde auch, dass er einer der besten Zweitliga-Torhüter ist, was auch spannend ist von der Talententwicklung, denn der kam ja eigentlich aus der U23 des SFC Nürnberg. Also er hat keine riesige Karriere vorher, sondern er kam aus Schweinfurt zum Club und dann über die U23 in die zweite Liga und ist jetzt der Kapitän, hat dann, glaube ich, auch die Halbzeitansprache gehalten. Nach der wurde es ja deutlich besser. Und auch auf der Linie, also diese Rettungstat vorhin gegen Klaus, die war einfach extrem stark, diesen Reflex oder diesen Spagat. Und hat er schon im Rückspiel der letzten Saison Klaus zum Verzweifeln gebracht mit einer ähnlich starken Rettungstat. Also er ist einfach ein extrem guter Torhüter. Nur er will sich auch nicht 100% festlegen, ob er in Nürnberg bleibt. Also wenn ich die Texte der Kollegen gesehen habe, haben sie auch immer wieder gefragt und hat immer wieder gesagt, ja, Stand jetzt bin ich schon noch da, schauen wir mal, was passiert. Natürlich, wenn Nürnberg Soma und Reichert noch verliert, ist es ein anderes Nürnberg, als wenn Nürnberg Soma und Reichert behält. Das ist halt, also deswegen, wie Eva sagte, der Transfermarkt sollte irgendwann nochmal schließen und halt nicht nach dem dritten Spieltag plus Pokal schließen. Das ist halt leider sehr ungut, aber trotzdem ist halt auch krass, Soma war in dem Derby zum Beispiel gar kein Faktor beim Club. Also er hat halt einfach eine Chance in der Nachspielzeit, glaube ich, war so ein Einschuss ans Außennetz. Und ansonsten hat Fürth ihn sehr gut aus dem Spiel genommen. Nur dann sieht man halt, dann sind halt Justwan und Skobel da und schießen 4 Tore. Also diese Mannschaft ist schon einfach auch gut. Und was auffällig ist, der Kollege Fadi Keplavi, der auch schon teilweise hier war, hat vorher gesagt zu mir, nennen wir ein besseres Mittelfeld als das erste zu Nürnberg. Und das Mittelfeld aus Markiew, Fernandes, ich finde, der hätte auch bei den Bayern jetzt ein Kaderspieler sein können. Der ist einfach extrem gut in diesem jungen Alter schon. Also Markiew, Fernandes, dann kam Finn-Ole Becker, also das ist halt einfach ein extrem gutes Mittelfeld. Vielleicht ist es wirklich das beste Zweitliga-Mittelfeld, das es gibt. Die sind wirklich einfach extrem gut. Man muss auch sagen, der Club hat seine komplette Viererkette verloren vor der Saison. Dafür war das defensiv phasenweise auch schon gut. Plus man hat zwei junge Außenverteidiger aus dem eigenen Nachwuchs, die da eigentlich auch nicht als Stammspieler eingeplant waren mit Porstner und Janisch. Man hat da ja auch Konkurrenten geholt. Also insofern, die Innenverteidigung, da redet man jetzt gar nicht drüber und die ist trotzdem sehr stabil. Man hat gegen Dynamo, die hoch gehandelt wurden, einfach mal 3-0 gewonnen am ersten Spieltag zu 0. Und das Finn Otto und Carlo Geropoulos, die beiden Innenverteidiger sind neu. Man hat ja Lochoschwili verloren zum Beispiel. Man hat Gruber nach Mainz verloren, da redet gar keiner mehr drüber, weil man mit klugen Transfers die einfach gut ersetzt hat. Wenn man halt kluge Transfers tätigt auf vielen Positionen, eine Mannschaft sich zusammenbaut, die jetzt auch zusammengeblieben ist auf anderen Positionen als der Defensive. Ja, da sind schon viele Zutaten da, dass man eine gute Saison spielt. Ich bin auch noch unschlüssig, ob sie oben mitspielen können. Aber wenn sie so zusammenbleiben, werden sie auf jeden Fall, würde ich mal sagen, in die Top 6 mindestens mal vorstoßen können, weil der Kader einfach individuell so gut ist. Hm. Und man muss aber auch sagen, dass sie halt mit dieser Hitze vielleicht auch, aber die erste Halbzeit vom Club war jetzt nicht so überzeugend. Da war Fürth schon deutlich besser. Aber sie sind halt mit einem 2-2 in die Pause gegangen und haben es in der zweiten Halbzeit solide runtergespielt. Und dann gewinnt man halt so ein Derby und das kann natürlich ein Katalysator sein. Also wie gut, wie ausgelassen die da gefeiert haben, wie zufrieden auch die Fans nach 2 Spieltagen sind. In Nürnberg geht es ja auch sehr schnell. Da fliegt man sehr schnell sehr hoch und das kann natürlich auch eine Euphorie auslösen. Jetzt spielt es, glaube ich, gegen die Arminia, oder? Eva, kann das sein demnächst? Ja,
genau. Nächstes Heimspiel gegen Arminia.
Ja, wenn sie dann nochmal ein drittes Spiel auch noch gewinnen und sie stehen nach 3 Spielen mit 9 Punkten auf Platz 1, das kann sehr viel schnell sehr viel Euphorie geben. Und ja, ist auch krass, wie Petra sagte, wie schnell die Kritik an Miro Klose verstummt ist. Letztes Jahr und in den letzten Jahren gefühlt stand er ständig vor dem Rauswurf. Alle haben gesagt, dieser Klose, ist der wirklich ein guter Trainer? Er ist zwar Weltmeister und einer der besten Stürmer der Geschichte, aber ist er wirklich so ein guter Trainer? Und jetzt liegen ihm gefühlt alle zu Füßen, weil er es halt schafft, 7-2 Tore nach 2 Spieltagen zu holen. Also geht halt immer auch schnell im Fußball.
Petra, ich glaube, du wolltest noch was sagen.
Die Klose wäre meine nächste Frage gewesen. Wie ist denn jetzt Kloses Standing Stand heute? Aber hat mich hier jetzt schon beantwortet. Also
ich höre wenig
Kritik. Er versteht mich.
Ich höre, es ist ja wirklich krass. Also auch bei den Kollegen. Ich glaube, es gab aber auch Anlass zur Kritik. Also es war teilweise wirklich wenig Entwicklung zu sehen. Der Saisonstart letztes Jahr war nicht gut. Eva hat die Zahlen ja geliefert. Lag aber auch daran, dass man auf dem Transfermarkt dann sehr spät noch Spieler geholt hat. Also die Mannschaft, die dann die Punkte geholt hat, war eine ganz andere, als sie am Anfang der Saison gespielt hat. Das hat man jetzt auch besser gemacht. Man hat die Transfers sehr frühzeitig beisammen, also die Mannschaft beisammen gehabt, hat die Transfers sehr frühzeitig getätigt. Und dadurch kann Klose natürlich auch ganz anders arbeiten, wenn er seine Mannschaft schneller zusammen hat. Und dann sieht man halt, dass er vielleicht doch ein guter Trainer ist. Wahrscheinlich wird er jetzt kein Weltmeistertrainer. Das macht dann Jürgen Klopp. Aber er ist ja anscheinend ein besserer Trainer, als der, für den ihn viele gehalten haben. Denn ansonsten hätte man jetzt nicht 6 Punkte nach 2 Spielen. Das ist immer auch Trainerarbeit natürlich. Und wenn man halt ja mit 2 jungen Außenverteidigern aus dem eigenen Nachwuchs 6 Punkte holt, dann kann man da nicht so viel falsch gemacht haben. Plus, das ist ein Punkt beim 1. FC Nürnberg, der natürlich extrem wichtig ist. Dieses NLZ ist halt krass. Also die Entwicklung dieses Nürnberger NLZ, wie viele Spieler da rauskommen, dass man ständig so einen Fundus hat. Jetzt im Derby wurde Marc Kornbachs Barjuan eingewechselt. Ein 16-, 17-jähriges Talent, wieder aus dem eigenen Nachwuchs, das in der Vorbereitung gespielt hat, viel. Also gefühlt kommt da ständig irgendwie irgendwas nach, weil sie halt im Nachwuchs auch extrem gute Arbeit machen. Und damit kann man vielleicht auch Geld auf andere Positionen verlagern, wenn man halt sagt, ich habe 2 Spieler oder 3 aus dem eigenen Nachwuchs, damit habe ich Kaderplätze besetzt oder 4, 5, dann kann ich das Geld, das ich in andere teure Transfers halt stecke, vielleicht oder kann ich da mehr reinstecken, weil ich auf anderen Positionen aus dem eigenen Nachwuchs schöpfen kann. Also muss ich neidlos anerkennen als Mensch, der in Fürth geboren ist. Der Club macht halt in den letzten Jahren einfach sehr, sehr viel richtig.
Gut, machen wir uns nichts vor, das ist auch der einzige Weg. Also so wie sich der Transfermarkt, wie sich die Ligen entwickeln, du hast ja gar keine Chance. Also wenn du es nicht über deinen eigenen Nachwuchs schaffst, dass du immer wieder aus dem eigenen Nachwuchs jemanden hochholen kannst, hast du doch keine Chance. Zum einen musst du Geld generieren. Das heißt, du musst Spieler entwickeln, die du dann für gutes Geld verkaufen kannst. Und du musst sie aber auch in deinen eigenen Kader integrieren können, weil alle Clubs, fast alle Clubs, die sich jetzt in der zweiten Liga befinden, haben ja finanziell überhaupt nicht die Mittel, sich entsprechend zu verstärken. Dir werden die besten Spieler immer weggekauft. Sie werden dir sehr früh weggekauft. Und das wird sich nicht mehr ändern. Also ich sehe da keine Veränderung zum Besseren. Insofern bleibt dir nichts anderes übrig, als aus deinem NLZ was richtig Großes zu machen und deine Spieler rauszuziehen. Und Nürnberg hat dieses NLZ ja schon länger. Also die waren ja, eigentlich sind die schon lange bekannt für ihren guten Nachwuchs. Es sei denn, da gab es mal einen Bruch. Also ich weiß es noch von vor 20 Jahren war das schon ein Thema. Also da sind viele talentierte Heidenheimer nach Nürnberg gegangen. Insofern weiß ich nicht, ob es da dazwischen mal einen Bruch gab. Aber das ist der Weg. Also einen anderen Weg sehe ich nicht für alle anderen Vereine, fast alle anderen Vereine in der zweiten Liga, das so zu machen.
Also es ist schon mal deutlich besser noch geworden in den letzten 3-4 Jahren sowas. Also sagen wir mal, der Zeitraum von 5 Jahren. Michael Wiesinger ist ja dann auch zum FC Bayern gewechselt. Also der NLZ-Leiter, der zum FC Bayern wechselt, kann wahrscheinlich keine schlechte Arbeit gemacht haben, sondern ziemlich gute. Und sie haben dann nochmal einige Schritte nach vorne gemacht. Die U23 ist letztes Jahr ja auch Meister der Regionalliga Bayern geworden. Klingt erstmal gut, da waren auch viele Talente aus dem eigenen Nachwuchs dabei, aber da waren halt auch viele Spieler dabei, die eigentlich für die Profis eingeplant waren. Justin von der Hitz, Ayub Çaykur, die für die Regionalliga zu gut sind. Deswegen sind sie halt auch Meister geworden. Und jetzt sieht man halt dann auch, dass das auch nicht immer so ist. Also die Regionalliga Bayern ist zwar nicht die beste Liga, aber die U23 des Clubs hat bislang in 4 Spielen noch gar nicht gewonnen. Jetzt, wenn diese ganzen Profileihgaben nicht mehr dabei sind oder nicht mehr so viele dabei sind. Aber trotzdem insgesamt ist das NLZ sehr solide. Die U19 gewinnt regelmäßig ihre Spiele, jetzt glaube ich zum Saisonauftakt auch wieder 2-mal. Also die sind halt einfach im Nachwuchsbereich gut. Letztes Jahr auch alle Derbys gegen Fürth gewonnen im Nachwuchsbereich, die ja auch mal bekannt waren für guten Nachwuchs. Also die haben halt einfach Fürth im Nachwuchsbereich meilenweit distanziert mittlerweile. Alle guten jungen Spieler gehen zum Club, auch durch finanzielle Gründe, dass man ein Internat plus Geld zahlen können. Also gibt ja viele Faktoren, die sowas beeinflussen. Das führt jetzt in dieser Folge zu weit, aber der Club hat in den letzten Jahren einfach gute Schritte gemacht. Dann denkt man, man verliert den NLZ-Chef und dann sagt man, okay, es übernimmt mit Dieter Frey ein anderer. Und es geht einfach nahtlos so weiter, weil man einfach eine Philosophie hat, nach der man arbeitet. Und man sieht ja, dass sie ständig Spieler entwickeln, die in der zweiten Liga mindestens mal mitspielen können. Bei Janisch zum Beispiel sehen auch viele kritisch, hat er dann auch den Elfmeter verschuldet mit einem Handspiel.
Aber trotzdem können die, also in der Theorie sogar 2, den zweiten verschießt Klaus ja noch.
Das war bei Postner. Die sehen sich sehr ähnlich. Es sind zwei blonde junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, die nach dem Spiel auf dem Zaun auch des Gästeblocks waren. Auch witzig, also da sieht man halt diese Verbundenheit. Postner hat dann sogar mit einer Sturmhaube, die ihm der jemand aus dem Gästeblock überreicht hat, auf dem Rasen noch posiert. Also, aber das ist ja das, also das klingt jetzt so plakativ, aber das sind halt Dinge, die vielleicht unterschwellig auch was ausmachen, wenn du halt so eine krasse Verbundenheit zu deinem Verein hast, dass du vielleicht auch individuelle Schwächen wettmachen kannst, weil du halt die durch Einsatz kompensierst. Und die beiden Spieler sind wahrscheinlich jetzt nicht kommende Bundesligaspieler. Aber wenn du zwei Spieler aus dem eigenen Nachwuchs hast, die eine Verbundenheit haben und die das Niveau in der zweiten Liga ungefähr halten können, ist es ja schon extrem viel wert, weil wir wissen, Außenverteidiger sind eine rare Ware, das klingt auf dem Transfermarkt. Und wenn man die halt aus dem eigenen Nachwuchs hat, zumindest mal für ein solides Zweitliganiveau, ist das ja schon mal sehr gut.
Ich wollte noch eine Sache eben ergänzen, weil ihr über Soma und Reichert gesprochen habt. Das Ding ist natürlich auch klar, kann so ein guter Saisonstart, es hat immer so eine Krux. Entweder es stellt halt die Spieler nochmal ein Schaufenster in Anführungszeichen, aber gleichzeitig gibt es den Spielern ja auch so eine gewisse Perspektive. Also es ist ja trotzdem auch dann vielleicht zu wissen, als ein Soma, als ein Reichert, ich bin hier beim FCN gesetzt und wir können tatsächlich, wenn wir alle am gleichen Strang ziehen, eine erfolgreiche Saison spielen, das ist ja auch ein gutes Zeichen. Ne? Also das meine ich mit, man kann es immer beidseitig sehen, es ist eine Gefahr, aber es kann auch gleichzeitig eine Chance sein. Und man muss sagen, wir haben zum Beispiel, ja, ich weiß es immer so, das ist ein langweiliges, aber auch beliebtes Beispiel, wenn wir Freiburg mit Christian Streich sehen, auch der musste immer gewisse Saisons immer wieder mit Abgängen klarkommt. Das hat auch mal gut, mal weniger gut funktioniert. Aber auch irgendwann da war es ja so, dass man sich da so eingegroovt hat. Wie kriegen wir das hin, junge Spieler gut auszubilden und halt gewinnbringend zu verkaufen und gleichzeitig dann nicht immer so eine Lücke klaffen zu lassen. Und wie gesagt, bei Christian Streich hat das auch gedauert, bis das wirklich nahtlos geklappt hat. Diese Zeit musste Klose wahrscheinlich auch zugestehen, dass es eben auch für einen Trainer nicht einfach ist, diesen Cut immer gut zu überstehen und da eben auch irgendwann gemeinsam mit einem Sportdirektor so eine, einfach eine Idee, einen Weg, so eine Roadmap, sage ich mal, zu zeichnen. Wie funktioniert das? Petra?
Hat er die Zeit noch? Also ich glaube, man kann es nicht mehr vergleichen mit Streichs Ära. Ja. Diese Ära wird es nicht mehr geben.
Nein, natürlich nicht.
Ja. Ich sehe keinen, ganz ehrlich, ich sehe so gut wie keinen einzigen Verein, bei dem dir die Zeit noch gegeben wird. Die Forderungen sind immer da. Also es ist ja auch so ein ganz beliebtes Fan-Ding. Wir wollen unsere eigenen Jugendspieler sehen. Wir wollen unsere eigenen Jugendspieler. Und warum holt ihr ständig jemanden von außen? Wir haben doch so gute eigene Jugendspieler. Natürlich fehlt dir dann so ein bisschen der Einblick. Du siehst sie nicht immer im Training. Du siehst nicht, also Schmidt sagt immer, ihm ist das Alter egal, aber sie müssen sich im Training durchsetzen. Und wenn sie im Training nicht annähernd so gut sind wie die etablierten Spieler, dann lässt er sie tatsächlich auch nicht spielen. Ne? Also wenn die Potenzial haben, klar, dann kommen die, aber er muss was sehen und das sehen wir alle anderen nicht. Und dann holst du dir eben doch junge Spieler aus einem Nachwuchsleistungszentrum, sage ich jetzt mal, bei Bayern oder leihst die da aus, weil die ein anderes Niveau haben. Aber diese Zeit, dass du deine eigenen Spieler entwickeln kannst und deine Jugendspieler hochziehst und sie dann 2-3 Jahre lang spielen lässt, bis sie dann die Qualität haben, welcher Verein wird die noch bekommen?
Und wenn du halt erfolgreich sein willst, ne? Also ich meine, du musst dann halt auch immer gucken, in Bielefeld ist das auch so, da hast du so 1-2 Jugendspieler, die es dann immer in den Profikader schaffen, aber es ist halt eben diese ständige Abwägung, ne? Wenn du den nur immer so ein bisschen Einwechslungszeit gönnst, wenn es halt 2-0 steht und du denkst, okay, jetzt passiert halt irgendwie nichts mehr. Ja gut, das ist ja auch nicht die Spielzeit, die sie brauchen. Dann gibt's halt viele Laien etc. oder halt U23, weil man da halt trotzdem dann in der 3. oder 4. Liga meistens dann trotzdem auf einem gewissen Niveau kickt. Auch das ist natürlich alles kritisch zu betrachten. Michi jetzt eben schon mal angedeutet mit der U23 von Nürnberg. Aber man muss ja trotzdem sagen, dass es bei Nürnberg, also ja, ist die Frage, wie viel Zeit Klose da noch bekommt. Aber ich sag mal, so ein Saisonstart ist natürlich für ihn auch erstmal Werbung, dementsprechend ihm ja auf jeden Fall noch ein bisschen die Zeit zu geben. Aber klar, das ist überall die Frage, ne? Also vielleicht jetzt nicht unbedingt bei Heidenheim. Aber trotzdem ist ja sehen wir ja ehrlich gesagt in der Bundesliga bei Borussia Dortmund auch so, ne? Du willst immer hier die und die und Jugendspieler und was auch immer. Und ja, aber gleichzeitig gibt's die Zeit ja auch nicht mehr. Und das ist dann natürlich immer da klar. Also gibt's immer das Anspruchsdenken Verein, Anspruchsdenken Fans, Anspruchsdenken von außen. So, und das musst du ja irgendwie, da kann sich keiner von freisprechen. Aber ja, das ist. Und
in Nürnberg, welches Anspruchsdenken hat man denn, wenn man in Nürnberg über Wimmer rauf, oder? Also wenn ich das richtig interpretiere, sieht sich Nürnberg schon in absehbarer Zeit eine Liga höher. Die wollen zurück in die erste Liga, oder sehe ich das falsch?
Ja, natürlich. Es ist trotzdem noch 9-maliger deutscher Meister. Also wenn der mit, ist ja wirklich so. Also klar, der Club lebt von seiner großen Geschichte, aber trotzdem hat er ja eine große Geschichte. Er hat eine große Fanbase. Eigentlich auch aus einer Stadt mit 600.000 Einwohnern, die auch in der Bundesliga spielen könnte. Und man merkt ja auch, wie schnell das dann ins Positive umschlägt. Also da reden jetzt schon wieder Leute vom Aufstieg. Manche vielleicht übertrieben, aber diese Sehnsucht ist natürlich da und natürlich ist eigentlich für manche Nürnberger das Derby nicht gegen Fürth, sondern gegen den FC Bayern. Ist zwar 170 Kilometer weiter, aber trotzdem ist es eigentlich das für manchen mehr das Derby als das gegen das kleine Fürth, wo man ja eigentlich eh schon immer überlegen ist. Und ja, diese Mannschaft nährt halt gerade die Hoffnung, dass es irgendwann mal wieder, Analogie zu Fürth, mal wieder besser werden kann. Ich meine, in den letzten Jahren hat der Club ja schon harte Jahre erlebt, also 2020 haben sie ja Relegation um den Abstieg gespielt. Wir wissen alle nicht, was passiert wäre, wenn Fabian Schleusener nicht in der 90. plus 6 in Ingolstadt den Ball ins Tor gegrätscht hätte, weil wenn das nicht passiert wäre, wäre der Club in die 3. Liga abgestiegen. Und jetzt hat man halt auch hier sehr lange Jahre gebraucht, sich zu stabilisieren, sich auch finanziell zu stabilisieren. Das hat man aber alles gemacht, also durch diese vielen Verkäufe, die man getätigt hat. Also so Finn Jelsch, Nathaniel Brown und so hat man ja viel Geld eingenommen. Man hat ja lange rote Zahlen geschrieben, jetzt schreibt man halt langsam schwarze Zahlen. Dieses strukturelle Defizit, das man hatte, baut man ab. Also man entwickelt sich finanziell weiter. Dadurch kann man halt auch mal sagen, ich verkaufe Soma nicht für 5 bis 10 Millionen, sondern dann sagt halt Jutich Ratzelixiu, ich verkaufe ihn für 15. Und dann stellt sich der Aufsichtsratschef hin und sagt, naja, also ich würde sagen, 20 Millionen ist das Preisschild für Soma. Also wenn man mit diesen Summen irgendwann hantieren kann, weil man sich halt finanziell auch stabilisiert hat, dann ist auch normal, dass man sich irgendwann auch entwickelt in eine Richtung, dass man vielleicht irgendwann auch mal ein normaler Aufstiegskandidat wieder ist. Weil welcher Verein nimmt in der 2. Liga 15 Millionen für einen Spieler ein? Dann führt es mal glücklich, dass man 1,5 für Footcoil bekommt, der Torschützenkönig ist, weil man halt irgendwie überhaupt mal wieder Geld eingenommen hat.
Das ist aber ein anderes Thema.
Ja, aber die reden halt über das Zehnfache. Und klar ist der Club von seinem ganzen Drumherum, wie wir es vorhin von Bochum hatten, eigentlich einen Verein, der immer darum spielen musste, oben nach oben zu kommen wieder. Und bei dem er klar nicht die riesige Euphorie wie bei Schalke ausbrechen kann, aber ja schon ein Verein auch ist, bei dem man dann das Stadion auf jeden Fall ausverkauft ist, wenn sie um Aufstieg spielen. Da sind halt dann wieder 45.000 bis 50.000 Menschen da. Und insofern, klar, der Clubfan an sich träumt von der Bundesliga.
Ja, sonst wären ja auch die nicht ganz günstigen Umbaupläne.
Aber auch das... ja, also Eva, haben wir die Zeit noch dafür? Du bist ja die Host dieses Podcasts.
Oh, wenn ihr die Zeit noch habt, bitte.
Also nur ganz kurz, Nürnberg will ja, Peter hat es gerade gesagt, ein Stadion bauen. Und ich bin da ja ziemlich nah dran als Reporter der Nürnberger Nachrichten, die das schon im Namen tragen. Und da prescht man ja seit vielen Jahren vor. Und es sind aber halt immer Summen, die irgendwie ins dreistellige 250 Millionen ungefähr gehen. Und das ist aber ein städtisches Stadion. Das Max-Morlock-Stadion ist ein Eigentum der Stadt. Der Club ist da ein Mieter. Und jetzt hat die Stadt Nürnberg zuletzt aber eine Haushaltssperre verhängt. Und man will aber hier ein Opernhaus bauen, man will hier die Stadtautobahn ausbauen. Das sind alles Dinge, die extrem viel Geld verschlingen. Und da reden wir noch nicht davon, dass irgendwie Schulen mal saniert werden, was ich eigentlich wichtiger fände als ein Opernhaus und ein Fußballstadion. Der Stadt Nürnberg geht sehr schlecht finanziell. Und das hieß, diese Haushaltssperre betrifft alle Projekte, die noch nicht genehmigt sind und für die noch keine Finanzierung oder bei denen noch kein Spatenstich war. Und während halt das Opernhaus und das Volksbad, also eine Renovierung eines alten historischen Bades, da läuft halt schon der Umbau. Und beim Stadion sind es bislang einfach nur Pläne. Man hat zwar eine Willenserklärung und der Stadtrat hat das verabschiedet, man will dieses Stadion, aber es ist immer noch unklar, wie es finanziert werden soll. Und wenn es eine Haushaltssperre gibt und es noch keinen Spatenstich gibt, ich glaube auch nicht, dass sie das in den nächsten 2 Jahren legt. Also es bleibt spannend. Man hat zwar große Pläne, aber ob man die überhaupt umsetzen kann, ist die Frage. Die Stadtspitze wird immer argumentieren, man muss jedes Jahr Millionen in das Stadion stecken, weil sonst fällt es irgendwann nicht zusammen. Und der Worst Case wäre natürlich, dass man das Stadion nicht bekommt und irgendwann muss man den Oberrang sperren. Also da gab es ja schon mal Probleme, dass im Oberrang, wenn gehüpft wurde, irgendwie der Beton gebröckelt hat. Und ja, ich sehe noch nicht, dass der Club in 4 Jahren in einem neuen Stadion spielt für 250 Millionen. Also da müssten schon sehr viel Steuergelder irgendwo sprudeln und ich sehe die noch nicht kommen hier in Nürnberg und Fürth und überall.
Ja, spannendes Thema. Vielleicht noch da abschließend zu, es geht jetzt im Pokal gegen Viktoria Köln und dann zu Hause gegen Bielefeld und auswärts bei Kiel. Auch da sicherlich dann auch nochmal so eine Zwischenaufnahme, die wir dann machen können. Aber ich würde sagen, wir kommen nach einem ausufernden Franken-Derby zu unserer letzten Partie, Hannover gegen Wolfsburg. Wolfsburg kann seinen ersten Saisonsieg feiern. Fabian Reza erzielt per Elfmeter das entscheidende 1:0 in der 87. Minute. Hannover scheitert abermals an ihrer Chancenverwertung. Und deshalb steht Hannover nach 2 Niederlagen auf Platz 17. 0 Punkte sind 1:4 Tore, 2 Niederlagen. Es gab eine Niederlage in Cottbus und jetzt eben gegen Wolfsburg. 19 Torchancen hatte man in 2 Spielen. Nur 1 Treffer, alleine glaube ich in Cottbus aus 27 Schüsse. Davon halt nur eine geringere Anzahl aufs Tor. Aber das spricht schon wieder Bände und es erinnert an das Hannover 96 aus der letzten Saison. Ich sag mal kurz, was Christian Titz nach dem Spiel gesagt hat. Es liegt an uns, wir haben es versäumt, die Partie für uns zu entscheiden und waren in beiden Spielen besser. Auch mit einem Remis wäre ich nicht zufrieden gewesen. Es ist ja so ein bisschen tragisch, muss man fast sagen. Man hat jetzt noch Marcel Hartl geholt, der auch direkt gestartet ist, also von St. Louis City, hat da die letzten 2 Jahre gespielt. Soll, glaube ich, so ein bisschen das machen, was er bei St. Pauli gemacht hat, bei Bielefeld gemacht hat, bei Union gemacht hat. Muss eben sagen, er war 2 Jahre lang in den USA. Spielt jetzt eben, also hat direkt gestartet auch für Benjamin Schellmann. Ja, man muss ja sagen, sie haben sich ja ihre Chancen rausgespielt, aber vorne klappt es nicht. Und dann macht Hugonet im Umkehrschluss hinten eben diesen, ja, man muss schon sagen, dummen Fehler, ehrlich gesagt. Und dann steht es am Ende 1:0 für Wolfsburg. Ein 1:0, wo selbst Tobias Strobel sagt, ja, ist schon einigermaßen schmeichelhaft, ehrlich gesagt. Petra vielleicht auch da wieder. Ich glaube, Hannover ist schon so ein Verein, den man dann vielleicht selbst beim Bundesliga verfolgt, der ab und zu dann doch immer wieder aufpoppt, ob es an Martin Kind liegt und Co. Überrascht dich das, dass Hannover so in die Saison startet?
Also ich habe, glaube ich, irgendwann mal gefragt, ob Hannover Tore schießen kann, weil mir da die Erfahrungswerte, ich fand das absurd tatsächlich. Ich fand sie spielerisch deutlich besser als Wolfsburg. Wolfsburg war sehr passiv, die haben die sehr hinten reingedrückt und die schienen mir auch überrascht von dem, was auf sie zukam und sind da am Anfang auch wirklich nicht gut damit klargekommen und ich fand Hannover schon spielerisch richtig gut, dass er Marcel Hartl gleich reinstellt. Damit kann ich relativ wenig anfangen, weil mir nicht klar war, wen er dafür rauslässt. Aber das scheint bei euch ein gewisses Erstaunen verursacht zu haben, dass, wie spricht man aus, Chalmann-Kellmann?
Ich bin mir tatsächlich immer nicht sicher, ich habe schon 80.000 verschiedene, also beziehungsweise immer wieder verschiedene Aussprachen gehört. Er ist ja, Kellmann ist halt so die sehr deutsche Aussprache, aber ist ja kein Deutscher, von daher.
Aber das scheint eine große Überraschung gewesen zu sein, dass der nicht mit im Spiel war. Ich fand, dass man Hartl auch überhaupt nicht beurteilen kann. Also nach diesem Start, der Mann kommt quasi frisch aus dem Flieger und hat seit 2 Jahren nur amerikanischen Fußball gespielt, hat aber, ich weiß nicht, war es irgendwann um die 36. Minute, hat er mal aufblitzen lassen, was er kann, könnte, was funktionieren könnte. Ich fand es wirklich absolut absurd, dass sie das Tor nicht getroffen haben. Da waren aber auch so Slapstick-Geschichten drin. Da würde ich auch nicht von Unvermögen sprechen. Also da war schon auch wirklich viel Pech dabei. Ich weiß nicht genau, diese Anspruchs... Also ich habe ab und zu mal den Hannoveraner Podcast gehört, den Pottwart heißen die, glaube ich, ne? Die haben schon eine wahnsinnige Anspruchshaltung. Also in Hannover. Hannover denkt von sich schon, dass sie die spielerisch beste Mannschaft der Liga sind und dass dieser Aufstieg, der letztes Jahr aus irgendwelchen Gründen verpennt wurde, also ich glaube, das hat auch niemand so wirklich verstanden, warum sie das nicht gepackt haben, dass der dieses Jahr Voraussetzung zu sein scheint. Also ich glaube nicht, dass es irgendeinen Hannoveraner oder eine Hannoveranerin gibt, die nicht davon ausgehen, dass Hannover in diesem Jahr hochgeht und dass sie sich mit Wolfsburg um die ersten beiden Plätze battlen werden. Insofern, auch hier gilt, ich kann mir noch nicht wirklich ein Bild machen. Ich fand Titz sehr angegriffen nach dem Spiel. Also der wirkte getroffen auf mich tatsächlich. Ich weiß nicht, brennt's da irgendwie? Also
in Hannover brennt's da immer. Jetzt.
Okay.
Und es hat ja auch mit Erwartungshaltung zu tun und Erwartungsmanagement. Ja, ne? Und wenn dann sich ein gewisser Martin Kind hinstellt und sagt, wir wollen aufsteigen, Ende, damit ist ja klar formuliert, also da gibt's keinen Schwarz oder Weiß. Das ist halt einfach zack, wir wollen jetzt. Also es gibt keine Grautöne, sorry, gibt's nur Schwarz oder Weiß, also aufsteigen oder nicht aufsteigen. Und damit ist ja auch klar, dass man eine gewisse Erwartungshaltung an die Mannschaft schürt. Und das kann natürlich auch immer erdrückend sein. Und vielleicht ist es dann mal unterschwellig in einer Nuance im Kopf drin, dass man aufsteigen muss. Und nachdem er eigentlich auch schon mit Stefan Leitl einen 3-Jahres-Plan auferlegt hatte, nachdem er aufsteigen will, hat man dann auch nicht die Ruhe bewahrt, hat Leitl dann entlassen, glaube ich, mit 2 Punkten hinter Platz 3 oder so. Also wir erinnern uns alle, dass das ja dann, dass er immer schon wieder sehr, sehr reaktiv war. Wenn es dann nicht genau so lief, wie man es wollte, entlässt man den Trainer. Und so bitter das ist mit Christian Titz, jetzt auch 2 Niederlagen zum Start, auch wenn man guten Fußball spielt, lass ihn noch einmal verlieren oder 2-mal, da wird über den Trainer diskutiert. Also das ist ja ganz klar, weil man halt einfach ständig eine Erwartungshaltung schafft und da niemals ruhig arbeiten kann. Und da ist Stefan Leitl schon gescheitert, jetzt scheint auch Christian Titz, finde ich sagen, zu scheitern, aber zumindest nicht mal, also nicht so solide weiterarbeiten zu können, wie er es in Magdeburg lang getan hat. Ja, das ist, wie Eva sagt, gefühlt brennt es da einfach immer. Und das hat natürlich damit zu tun, dass halt da ein Vereinspatriarch oben sitzt, der ständig einfach reinredet ins alltägliche Geschäft. Ich glaube nicht, dass Christian Titz sich öffentlich hingestellt hätte und hätte gesagt, also ich will auf jeden Fall aufsteigen, wir sind der klare Favorit. Und noch ganz abschließend, ich habe gesagt, sie steigen auf, also deswegen werden sie nicht aufsteigen. Das ist klar. Ich habe auch gesagt, dass Düsseldorf aufsteigt.
Ja, same. Gut, okay. Ich fand das schon, also eine gewisse Tragik, weil ich, also wenn die dieses Spiel gewonnen hätten, wenn die Wolfsburg geschlagen hätten, und das wäre ja nicht unverdient gewesen, aber brauchen wir uns ja nichts vormachen. Ich glaube, das hätte denen schon ein gewisses Momentum gegeben, ne? Dass, wenn du am Anfang schaffst, den großen Favoriten in die Knie zu zwingen, von dem jeder sagt, die brauchen gar nicht mehr antreten, die steigen sowieso auf mit ihrem Kader, und du packst es aber dann und zeigst, du bist die bessere Mannschaft, klar kann sich das noch ändern, aber ich glaube, das gibt dir Momentum mit. Und im Gegenzug gibt das jetzt auch ein negatives Momentum mit, ne? Dass du dieses Spiel jetzt verloren hast. Und ja, harte Nummer. Also ich bin sehr gespannt und wie gesagt, ich fand ihn sehr angegriffen, sehr angekratzt und habe das Gefühl gehabt, das nimmt ihn richtig mit. Ich finde es sehr, sehr spannend, wie sich das mit Marcel Hartl weiterentwickeln wird, wie der sich findet, etabliert in der Mannschaft, ob er der Mannschaft das geben kann, was man sich von ihm verspricht. Aber ich glaube, auch hier steht im Raum, dass Kellmann noch geht, ne, dass der gar nicht bleibt. Also da habe ich auch irgendwie was mitbekommen. Die sind wohl auch noch nicht fertig und ich weiß nicht, holen sie noch jemanden? Keine Ahnung. Wir werden sehen.
Ja, und also ich glaube, es war auch so, Taibi hat, glaube ich, als quasi Mittelstürmer auch irgendwie fungiert, damit halt Hartl ist ja kein Stürmer, ne? Also das ist, ja, und ja, auch da, ich habe so ein bisschen Fragezeichen, meine Frage ist halt auch einfach so ein bisschen, also kann das Umfeld überhaupt ruhig bleiben, wenn du halt Martin Kind hast? Und gleichzeitig ist es halt so, es ist halt einfach so tragisch, weil in der letzten Saison bist du, hattest immer diese Siegesserien. Also du bist damals, warst eine ganze Reihe lang ungeschlagen, in die Saison gestartet, hattest Ähnliches in der Rückrunde dann auch nochmal. Und dieses Thema Chancenverwertung ist halt einfach was, was sich durchzieht. Also die hatten letzte Saison, wenn man darauf irgendwie irgendwas gibt, aber wenn du dir dabei FODMOB irgendwie die XG-wahre Tabelle auswirft, da denkst du dir, alles klar, was habt ihr denn, also guckt ihr irgendwie nicht hin, wenn ihr einen Schuss aufs Tor abgebt oder so. Und das ist, glaube ich, das Tragische, warum so viele Fans auch denken so, ey, warum geht es denn jetzt schon wieder los? So, klar, du hast ein paar Spieler verloren, aber das Gerüst ist ja eigentlich das gleiche geblieben bei 96. Und es ist halt so, du letzte Saison war da der Unterschied, es war ein kompletter Neuaufbau. Du hattest aber eine neue Mannschaft sehr früh zusammen, deshalb hat es, und glaube ich, früher zusammen als ein Großteil der Liga. Deshalb hat es sehr früh auch trotzdem harmoniert. Aber ich glaube schon, dass es einfach ja super frustrierend ist, wenn du eine neue Saison startest und wirklich tragisch ja am letzten Spieltag diesen Aufstieg auch verpasst. Das war ja super eng. Dann ist es schon, ja, ich glaube, also ich möchte jetzt nicht direkt den Extremfall aufmachen, aber gucken wir uns mal Fortuna Düsseldorf an, wie die damals gegen Bochum verloren haben und die jetzt dritte Liga spielen. Und auch da kann man sagen, enorm schlecht reingestartet sind mit zwei Niederlagen. Das ist alles, das kann schon, also wirklich was kosten. Ja, letztes Jahr war die Siegesserie auch kein Garant für den Aufstieg und 34 Spieltage Platz 1. Aber es ist, also das ist halt das Schlimme an Hannover, dass du halt noch nicht mal sagen kannst, ah ja, die Spielidee passt nicht oder so, sondern es ist halt wirklich, irgendwas scheint da vorne nicht zu funktionieren. Und das ist natürlich, ja, auch wenn dein Trainer nach dem zweiten Spieltag schon so deutliche Ansagen macht, das ist, also dieses Cottbus-Spiel auch, also Pele Wollert stellt sich nach einem 3-1-Sieg gegen Hannover und einer 0-3-Niederlage gegen Arminia Bielefeld hin und sagt, wir haben in beiden Spielen gezeigt, dass wir noch nicht in dieser Liga angekommen sind und dass wir in vielen Positionen dieser Liga noch nicht gerecht werden. Und Hannover denkt sich wahrscheinlich, ah ja, perfekt, aber ihr schießt halt wenigstens 3 Tore so aus 4 Chancen so ungefähr. Und ja, das ist so, die alten Probleme sind halt immer noch die gleichen. Und ich glaube, das ist halt keine gute Nachricht. Ähnlich, wir haben über Fürth gesprochen, ne, die Defensivprobleme. Das willst du halt weder als Verantwortlicher noch als Fan sehen, dass es genau die gleichen Themen gibt. So,
klar. Ne? Du versprichst dir immer Neustart, ne? Du hast Monate dazwischen und gehst davon aus, oh, jetzt fangen wir neu an, jetzt wird alles rosarot oder wie Michi sagt, am Ende wird alles gut. Und dann hast du das Gefühl, nichts wird gut. Wir stecken wieder genau in dem gleichen Loch drin, wie schon vor fast 3 Monaten. Und dann kann sich sowas schon gar nicht mal verselbstständigen. Also das, und dann wackelt als nächstes der Trainer, weil dann Hannover schreit, jetzt kann's nicht. Der erreicht die Mannschaft nicht mehr. Mit dem Schreiben, mit dem schießen wir nie wieder Tore. Never ever again. Und dann fängst du wieder von vorne an. Also das ist, ich finde, diese Liga ist, da hört ihr jetzt natürlich was ganz, ganz Neues, ein riesengroßes Überraschungsei. Und ich bin erst, im Moment bin ich noch nicht mehr an der gelben Kapsel, ne? Also ich knabber erst noch die Alufolie außenrum ab. So richtig bin ich noch nicht angekommen, aber dank euch weiß ich eine ganze Menge mehr wie vorher.
Und wir wissen ja auch immer nicht bei Weitem, wir raten ja auch viel. Ich fand es ganz interessant, ich habe, glaube ich, in einem Kicker-Artikel gelesen, dass ja der Pokal in Hemelingen vielleicht jetzt zur richtigen Zeit kommen könnte. Kannst du aber auch drüber stolpern, ne? Also jetzt verschieß mal auch da die ersten 3 guten Möglichkeiten und dann lass mal so ein Ding da hinten durchwursteln. Und ich meine, auch Pokal und Hannover 96 ist jetzt nicht immer deren Lieblingsaufgabe. Ich glaube, vor 2 Jahren sind sie in der ersten Runde in Bielefeld ausgeschieden, letztes Jahr in der ersten Runde in Cottbus. So, das ist, es ist diesmal kein Drittligist, der wartet. Vielleicht ist das die gute Nachricht für Hannover 96, aber ich muss den Satz jetzt nicht sagen mit Pokal und Gesetzen, aber das ist natürlich, also das kann natürlich so dieser Umkehrpoint sein, so dieser Dosenöffner, aber ich sag mal so, dann geht's auswärts zu Darmstadt, ja, die hatten jetzt auch keinen besten Start und dann aber zu Hause gegen KSC, die mit einem Sieg und einem Unentschieden gestartet sind. So, es gibt eh keine leichten Gegner. Ich mache jetzt doch noch was fürs Phrasenschwein in der zweiten Liga. Das ist wirklich einfach so. Aber ne, weiß ich nicht, KSC hat schon jetzt in zwei Spielen eine gute Defensivarbeit auch bewiesen. Wenn die dann sagen, ja, nimm doch den Ball, Hannover, wollt ihr ja unbedingt. Weiß ich noch nicht. Ich will jetzt ja trotzdem noch nicht alles irgendwie Doomsday irgendwie an die Wand zeichnen, aber es ist halt einfach kein gutes Zeichen. Und ich habe halt Hannover als Aufsteiger genauso gesetzt und deshalb bin ich da vielleicht auch so selbstkritisch mit meiner Analyse. Aber dann kommen wir doch auf Wolfsburg noch zu sprechen, die auf Platz 4 nach zwei Spielen sind, 4 Punkte, 1-0 Tore, weil es eben am ersten Spieltag dieses ja sehr merkwürdige, ehrlich gesagt, 0-0 gegen Kaiserslautern gab, wo vor allem, glaube ich, Kaiserslautern glücklicher drüber war, weil man auswärts mal endlich wieder eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt hat. Jetzt ein glücklicher 1-0 Sieg in Hannover, wo Robert Glatzel auch erstmal von der Bank startet, na klar. Ja, ich weiß nicht. Also ich finde, man hat in diesen beiden Spielen durchaus gesehen, welches Potenzial gibt. Aber das, was wir auch in der Saisonvorschau so ein bisschen besprochen haben, naja, Tobias Strobel ist neu in dieser Liga. Auch Tobias Strobel braucht seine Zeit, in dieser Liga anzukommen. Und da ist noch so egal, welche Spieler der auf dem Rasen stehen hat, da vielleicht noch zur, wir hatten drüber spekuliert in der Saisonvorschau, Pejinovic jetzt eben fest zum VfB Stuttgart gewechselt. Ja, und da ist eben, ja, weiß ich nicht, vielleicht, Petra, auch da ist mal bei dir die Frage, weil du natürlich, da kannst du jetzt mit glänzen, weil du bei Wolfsburg einen Verein hast, den du natürlich aus der Bundesliga kennst. Wie würdest du denn die Wolfsburger nach diesen ersten beiden Spieltagen einschätzen?
Gut, du kaufst dir alles zusammen, was bei drei nicht auf den Bäumen ist und von dem du denkst, dass du in jedem Mannschaftsteil dann die Crème de la Crème auf dem Platz hast und dann nimmst du noch einen sehr vielversprechenden, jungen, innovativen Trainer dazu, der dann dieser Mannschaft Euphorie einpflanzen soll. Und dann stelle ich mir immer vor, wie sich das anfühlt, wenn ich neu in so eine Mannschaft komme und von mir schon mal denke, ich nenne jetzt keine Namen, ich glaube, das ist auch nichts Schlimmes und das ist auch bei vielen so, wenn ich schon mal weiß, ich bin gut, mir hat das jeder erzählt, mir hat das der Sportdirektor erzählt, mir hat das der Trainer erzählt, ich gehöre zu dieser Crème de la Crème und ich treffe mich jetzt mit den anderen Eingecremten und wir werden jetzt diese Liga rocken und das wird ganz wunderbar und ganz super. Oder ist der jetzt doch besser als ich? Oder muss ich jetzt doch, wie mache ich das jetzt, dass ich in der, doch, ich bin besser als der, ne? Also du hast im ersten Moment erst, hast du diese Einzelspieler. Da kann der gute Tobi Strobel, der mir echt sympathisch ist, ein cooler Typ. Ich konnte zwar nicht so ganz nachvollziehen, was er damit meint, dass Maxi Arnold, weil er Familienvater ist, diesem Team zeigen wird, was Verantwortung bedeutet. Das fand ich, weiß ich jetzt nicht, wäre mir jetzt nicht als allererstes eingefallen. Aber ich mag den. Das ist ein total sympathischer. Und ob er das schafft oder wie schnell er das schafft, aus denen eine Mannschaft zu machen, dass sie eine sind, glaube ich denen nicht. Also da können die mir noch so oft erzählen, wie toll die, wie sehr sie sich lieben und wie viel sie grillen und was für ein gutes Gefühl das immer und überall ist. Das sind Einzelkämpfer, Einzelspieler, die wahnsinnig viel Geld verdienen. Für die das ein Karriere-Ding sein wird, denn wenn du einer Mannschaft angehörst und steigst nicht auf, obwohl du in diesem fantastischen Kader dich bewegst, das bleibt an dir hängen. Die haben Spieler im Kader, die müssen eigentlich wissen, dass es für sie nur ein Wolfsburg-Jahr geben wird. Wenn Wolfsburg aufsteigt, werden die gehen müssen. Die werden im Leben nicht mitgenommen in die Bundesliga. Auch da spielt, glaube ich, jeder für sich und jeder für seine Karriere. Und das zusammenzukriegen, stelle ich mir tatsächlich nicht so einfach vor. Und ich fand sie wahnsinnig verkopft auch. Ich fand sie zum Teil übermotiviert. Oder wie Fabian Rehse es im Interview nach dem Spiel ausgedrückt hat, ich habe kein Tor geschossen, ich habe keine Vorlage gegeben. Für mich ist es eigentlich nicht so gut gelaufen. Und den Eindruck haben die mir eigentlich alle gemacht. Ein Stück weit vielleicht bis auf Wahl. Den Torhüter fand ich ganz cool, ja, diesen jungen Torhüter Zielinski, ne? Habe ich mir gedacht, oh, den kannte ich nicht, von dem hatte ich vorher also gar keine Eindrücke. Der hat mir richtig gut gefallen.
der.
Jetzt ist es halt schon das.
Nur ganz kurz, weil der ja eigentlich auch nur spielt, weil Wellenreuther, den sie ja eigentlich jetzt neue Nummer 1 geholt haben, verletzt ist.
Aber der scheint seine Chance zu nutzen. Also der hat mir richtig gut gefallen. Aber es ist halt jetzt schon das zweite Spiel, ne? Wo es nicht so funktioniert, wie sie sich das vorgestellt haben. Auch bei denen, also ich glaube immer noch, die werden ins Rollen kommen, weil sich diese unfassbare Qualität, die in diesem Kader haben, das wird sich irgendwann mal durchsetzen. Und trotzdem haben auch die Köpfe. Und trotzdem denken auch die nach. Und trotzdem kann sich auch bei denen was verfestigen im Kopf, ne? Wir gewinnen nicht, obwohl wir viel besser sind. Also Prognose habe ich keine. Ich denke, sie werden es packen, sie werden aufsteigen. Aber ich glaube nicht, dass sie das in einem gnadenlosen Durchmarsch mit, ich weiß nicht, teilweise mit 12 Punkten Vorsprung wieder schon, das glaube ich nicht. Ich glaube, die werden ganz schön beißen müssen. Die haben 34 Spieltage, wo jeder versucht, sie irgendwie zu schlagen. Und wenn sie diese Serie, ich glaube, du bist das, der auch immer von Serien spricht, ne, Eva? Und wenn sie nicht zügig so eine Serie, also wenn sie es schaffen, so eine Serie hinzulegen, ich glaube, dann geben viele nicht auf, aber auch das wird sich verselbstständigen und da wird mancher nach Wolfsburg fahren mit dem Gedanken, gegen die haben wir eh keine Chance. Schaffen sie es nicht schnell, eine Serie, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sie teilweise beißen müssen. Und auch da wird man sehen, wie kommen sie mit den Verletzungen durch, wie glücklich wird Glatzel auf Dauer dort werden. Wenn er vielleicht doch auch in Wolfsburg und auch in der zweiten Liga wieder nur von der Bank kommt. Ich meine, das hat er sich sicherlich nicht so vorgestellt, also aus Hamburg gewechselt. Also dem hat man sicherlich auch erklärt, du bist der Mittelstürmer schlechthin für uns und du wirst die zweite Liga zu schießen.
Ja, und auch krass, ehrlich gesagt, dass er dann ja für Fraser Hornby eingewechselt wurde. Ne? Also auch mit Hornby haben wir jemanden, der in Darmstadt wirklich, also den sie in Darmstadt bitter vermissen werden, gerade schon. Trotz dieses okayen Auftakt, also im Endeffekt ist ein Punkt für Darmstadt, aber ja, also bin ich mal auch gespannt und ja, auch hier, ne, Altklinike jetzt im Pokal, dann KSC auswärts, Cottbusheim, ja, also Cottbus hat zumindest schon mal gegen Hannover gezeigt, wenn man halt wirklich der, also klar, sie sind als Aufsteiger überall der Underdog, aber die können dann in der Theorie auch trotzdem mal ihre Chancen nutzen, ne, die sind schon auch giftig zu bespielen, so, ne, und ja, also ich bin mal auch wirklich gespannt, ob es da irgendwie nochmal knallt könnte. Ich glaube schon, dass sie da auch erstmal den Rückhalt der Fans haben. Ich habe das in der Saisonvorschau schon mal angesprochen. Ich glaube weiterhin dieser Punkt mit Zinnwappen und Co., den Fans so ein Stück Identität zurückgeben, war ein wichtiger Punkt. Ich glaube aber auch, dass es trotzdem irgendwann, also du kannst als Fan noch so oft sagen, ja, uns interessiert nicht, was der Rest sagt und so. Es wird dich, glaube ich, trotzdem irgendwann beeinflussen. So. Und es ist einfach, du kommst eben als haushoher Favorit in diese Liga und egal, wie viele Millionen Überschuss sie haben, sie sind halt in einer anderen Position als 17 andere also Vereine in dieser Liga. Und deshalb gibt es eben auch andere Erwartungen. Und da wird es halt wirklich spannend zu sehen sein, wie schnell findet man sich da eben als Gesamtmenge. Eigentlich fand es auch sehr spannend, Rex Spitschei als Mitglied dieser Dreierkette auch irgendwie wild. Und gleichzeitig muss man auch da sagen, Peter, du hast ganz am Anfang gesagt, als wir bei Heidenheim gesprochen haben, da steht halt im Endeffekt auch zum großen Teil die gleiche Mannschaft auf dem Platz, die in der Bundesliga die Fehler gemacht haben. Und auch wenn Wolfsburg viele neue Spieler geholt hat, aber zum Beispiel ist ja Hauke Wahl trotzdem auch mit seinem Team abgestiegen. Ja. Und diese, ne, du hast, klar, die Frage ist, bleibt ein Mähler, aber Vini Sousa, Kumbedi, Swanberg, Gerhard, Arnold, das sind trotzdem ja alles Kandidaten, Fischer ja, glaube ich, auch, die ja abgestiegen sind. So, ne? Und da ist dann halt auch die Frage, wie kommt da halt auch der Kopf rein? Und also da muss man sagen, da war, also dieses Hannover-Spiel war schon, hättest du diesen einen Moment nicht mit diesem extrem dummen Foul, ich weiß noch nicht mal, ob aus der Möglichkeit überhaupt ein Torschuss geworden wäre, ehrlich gesagt. Das ist halt, die müssen halt doch auch einfach schnell reinfinden, ne? Weil sonst auch, also wir haben schon bei anderen Mannschaften gesehen, das kann auch mal schnell für schlechte Laune suchen. Und da ist eben auch die Frage, wie viel Zeit bekommt denn Tobi Strobel auch in dieser Liga anzukommen? Vielleicht Michi, um dich da auch nochmal reinzuholen. Was machen wir denn nach 2 Spieltagen mit Wolfsburg?
Er ist sehr undankbar, jetzt noch was zu finden, nachdem ihr über alles gesprochen habt. Und jetzt wollte ich noch Elvis Rexbitschei mit reinbringen, weil die Diskussion auch nach dem Spiel war, dass Wolfsburg so viele zentrale Mittelfeldspieler im Kader hat und man behilft sich halt einfach, dass man einen in die Dreierkette nach hinten zieht, um ihn noch spielen zu lassen. Ich bin auch sehr gespannt. Ich fand Tobi Strobel abseits der von Peter zitierten Aussage zu Maxi Arnold trotzdem ziemlich gut nach dem Spiel. Also ich fand, dass er das für einen Trainer ohne Zweitliga-Erfahrung kommunikativ ganz gut gehandelt hat. Er hat ja gesagt, dass sie die Erwartungshaltung intern abgeklärt hätten, dass man noch nicht erwarten könne, dass man höher gewinnt. Ist doch klar, dass er das jetzt auch sagt. Ich hätte schon erwartet, dass Wolfsburg in einem Heimspiel gegen Lautern, vor allem ein bisschen darum, wie Lautern letztes Jahr auswärts oft performt hat, ein Tor schießt. Aber gut, er muss es ja auch so sagen, aber ich finde, dass er es bislang in diesem Interview, das ich bei Sky gesehen hatte, kommunikativ ganz gut gemacht hatte. Dass er fußballerisch über jeden Zweifel haben ist, sollte jeder mittlerweile wissen. Also er war ja auch in der Regionalliga Bayern schon da Trainer, also ganz spannende Karriere auch. Ich finde den Trainer an sich sehr spannend. Aber die Frage wird natürlich sein, wenn es noch weitere Negativerlebnisse gibt, mit An- und Abführungszeichen, denn ein 0-0 ist ja für Wolfsburg schon ein Negativerlebnis, wenn jeder erwartet, dass man durch die Liga marschiert, wie lange er dann Zeit bekommt, seine Idee auch durchzusetzen. Denn wenn Wolfsburg zur Winterpause auf Platz 6 steht, weiß ich nicht, ob dann alle so ruhig bleiben oder ob man doch sagt, wir haben zu viel Geld investiert, man muss da jetzt auch durchmarschieren. Und dass sie das nicht tun werden, hat man jetzt, glaube ich, schon mal gesehen. Also sie werden nicht mit 102 Punkten aufsteigen. Das ist schon mal nicht mehr möglich. Und ja, da diese ganzen Egos zu moderieren in diesem Kader, finde ich auch sehr, sehr spannend. Und ja, am Ende, ich will nicht böse sein, aber dieser Jubel von Fabian Reese fand ich schon wieder sehr übertrieben. Vielleicht war es die Erlösung, dass es das erste Tor war oder dass es sein erstes Tor für Wolfsburg war. Aber das sah mir schon wieder etwas zu viel nach Theater aus. Aber vielleicht bin ich da auch vorgeprägt durch diverse Picknicks in Berliner Parks und so. Das, ja, ich bleibe Fußballromantiker und wünsche dieser Mannschaft, dass es sich möglichst schwer tut in der Saison.
Ja, es ist halt eben wirklich immer diese Frage. Also ich habe auch schon in der Saisonvorschau gesagt, ich glaube auch nicht. Also ich musste auch immer so ein bisschen den Kopf schütteln, als alle meinten, ja, mit großem Abstand, wo ich dachte, so, haben wir wenig Zweitliga-Fußball geguckt so die letzten Jahre. Also es gab sehr wenig Mannschaften, die mit so großem Abstand aufgestiegen sind. Und dann waren es meistens nicht die Vereine, wo man dachte, dass sie sind, ehrlich gesagt. Aber ja, also total richtiger Punkt. Ich glaube auch gerade, also spätestens so zur Halbserie werden wir mal sehen. Ich glaube, also Dieter Hecking ist eine von mir auch viel kritisierte Person. Er könnte jemand sein, der halt im Hintergrund Tobi Strobel so ein bisschen helfen könnte, diese Egos zu moderieren. Ne? Aber er hat ja eben nicht nur den Männer-Profifußball als Aufgabenbereich, sondern, das haben wir schon mal kurz angesprochen, eben auch die Frauen, das NLZ etc. Das heißt, also man hofft in der Stelle dann auch, dass er eben nicht 90% seiner Zeit nur auf das Profiteam der Männer fokussiert. Das wäre halt vielleicht so die Frage, ob der da so dahinter ist und so ein bisschen das Ganze moderiert. Aber sonst ist es natürlich ein Ding. Also natürlich wirst du das einfangen müssen. Und auch da, ich glaube, wir haben es die letzten Jahre immer mal wieder gesehen, vielleicht auch ich zumindest mit meinem Verein auch am eigenen Leib erfordert, wenn du aus der Bundesliga absteigst und dir sagt trotzdem jeder, ja, also der Kader, der ist ja eigentlich zu gut für einen Abstiegskampf. Also wir sprechen jetzt nicht bei Wolfsburg über einen Abstiegskampf, aber ist zu gut, zu schlecht für dies und das, ne? Das macht ja auch irgendwas mit dir. Also da können die mir alle erzählen, was sie wollen. Und das ist eben der große Gamble, den Wolfsburg hier eingegangen ist. Und eben auch klar, ne, du investierst das Geld und sagst von Anfang an, du willst aussteigen. Und du wirst dir das nicht leisten können, wie Schalke, da die 3 Jahre oder sogar wie der HSV die Jahre rumzudümpeln. Das sind einfach unterschiedliche Voraussetzungen, auch wenn es gewisse Parallelen beim HSV oder so sicherlich gab, aber es ist einfach eine andere Herausforderung. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was wir von Wolfsburg noch erwarten können. Und das ist natürlich immer diese Frage, fußballromantisch, ja, man möchte, dass sie sich schwer tun. Gleichzeitig möchte man vielleicht auch, dass so ein Kandidat dann schnell wieder die Liga auch verlässt irgendwie.
Das Transferfenster ist ja noch offen, ne?
Ja. Ja, wir werden, wie gesagt, das gilt für alle 18 Vereine. Wir wissen wirklich nicht, was passiert. Ja, Wolfsburg hat eben auch spätestens nochmal für den Verkauf von Pejinovic natürlich sehr viel mehr Geld noch zur Verfügung als alle anderen Vereine. So, die können natürlich sich eventuell so eine Soforthilfe nochmal eher leisten. Aber da ist natürlich auch die Frage, jeder neue Spieler, den sie noch mit reinbekommen, ist ein neuer Spieler, den Tobi Strobel irgendwie zu so einem Gerüst zusammenbauen muss. Ne? Und ich glaube, meiner Meinung nach tut man Strobel keinen Gefallen mehr, wenn du jetzt bis zum Ende der Transferphase noch 3 neue Spieler holst. Also ich glaube nicht, dass das gut geht, weil er muss sich ja schon mit allem anderen neu zurechtfinden. Aber das ist nur mein Take. Ich würde sagen, nach meiner prognostizierten, das wird eine schnelle Folge, hat man natürlich wieder gar nicht funktioniert. Aber bedanke ich mich sehr bei meinen beiden Gästen. Vielen Dank, Petra, dass du das erste Mal in der Ligatour dabei warst.
Sehr gerne, hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt. Ich danke euch.
Und dann kannst du in 2 Wochen auch sagen, ah ja, da und da lag die überall falsch. Vielen Dank dafür. Und natürlich auch lieben Dank an Michi für seine ausführliche Analyse nochmal auch zu führt. Dann natürlich auch vielen Dank an Petra, uns Heidenheim nochmal näher gebracht zu haben. Danke, dass du auch in dieser Folge dabei warst.
Danke für die Einladung, sehr gerne. Und ich bekenne mich mitschuldig an 2:15 knapp, die wir aufnehmen.
Lag nur an dir.
Genau, genau. Wir geben dem Mann in der Runde die Schuld, ne? Finde ich auch eine hervorragende Idee. Sonst bedanke ich mich auch ganz recht herzlich zum Zuhören. Bitte unterstützt gerne den Rasenfunk, wenn es euch möglich ist. Und dann hören wir uns in 3 Wochen wieder nach dem 4. Spieltag, wohlgemerkt. Dann meldet sich Marc hier mit der nächsten Sendung. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Tschüss!
Das war der Rasenfunk. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.